Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Sommeruni in der Leibnizstadt. Heute begrüße ich Sie zum Vortrag 775 Jahre Hannoversche Geschichte, Mittelmäßigkeit in höchster Qualität. Hannover gilt oft als eher provinzielle Großstadt. Die Könige der Personalunion residierten lieber in London. Leibniz, den wir in diesem Jahr groß feiern, hätte wohl auch lieber in Wien oder Paris gewohnt. Und auch heute scheint es der Stadt an kosmopolitischem Flair ein wenig zu mangeln. Aber neigen die Hannoveraner zu falscher Bescheidenheit? Ihre Stadt ist immerhin Ausgangsort der Personalunion, Leibniz Heimatstadt, Erfindungsort von Leibniz-Keks und Grammophon und seit neuestem die City of Music. Ich habe natürlich ein paar Highlights vergessen, die zähle ich jetzt nicht alle auf. Ich freue mich, dass wir heute für diesen Vortrag einen Mitautor der Hannoverschen Stadtgeschichte gewinnen konnten. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Professor Dr. Karl-Heinz Hauptmeier. Lassen Sie mich zu Herrn Professor Hauptmeier ganz kurz sagen. Er studierte Geschichte, Geografie und politische Wissenschaft. 1981 bis 2013 lehrte er hier an der Leibniz-Universität am historischen Seminar. Seine Schwerpunkte waren und sind Regionalgeschichte, Stadtgeschichte, Geschichte ländlicher Räume, Wirtschafts- und Sozialgeschichte Niedersachsens. Nach wie vor ist er in Forschung und Lehre aktiv, immer wieder auch mit verschiedenen Vorträgen in der Stadt, heute bei uns bei der Sommeruni. Ich wünsche Ihnen spannende Einsichten und anregende Diskussionen zu 775 Jahre Stadtgeschichte Hannover. Herr Professor Hauptmeier, Ihr Vortrag. Danke.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, viele Jahre lang pflegte ich an einem Montagmittag um 14 Uhr etwa folgenden Satz zu sagen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie haben sich entschlossen, an meiner Vorlesung teilzunehmen. Guten Tag. Heute ist nun leider Dienstag. Aber ich kann Ihnen noch eine nette weitere Anekdote erzählen, deren Lösung mein langjährig geschätzter Kollege Mehmes erreicht hat. Wenn ich nicht hier Vorlesung hielt, seit es diesen Vorlesungssaal so schön gibt, dann einige Häuser weiter. Und dort bin ich selbstverständlich eben als erstes hingegangen. Ich sehe, wenn ich in die Runde schaue, einige bekannte Gesichter, das freut mich sehr. Einige Personen, die vielleicht auch das erste Mal etwas von mir hören. Ein bisschen, wenn es so um Sachverhalte geht, der Einschätzung im Hinblick auf Lebensjahre, liegen wir alle irgendwie so mit plus minus 20 Jahren auf demselben Niveau. Das freut mich auch außerordentlich, meine Damen und Herren. 775 Jahre Hannoversche Geschichte innerhalb der Sommeruniversität in der Leibnizstadt. Ich freue mich, dass ich in diesem Jahr auch wieder dabei sein darf. Ich habe den Untertitel gewählt, Mittelmäßigkeit in höchster Qualität. Ich habe es mit einem Fragezeichen versehen. Ich möchte mir im Laufe des Vortrages etwas offen halten, je nach Stimmungslage bei Ihnen selbstverständlich, ob wir das eher mit einem Ausrufungszeichen machen, mit einem Punkt oder am Ende das Fragezeichen doch bestehen bleibt. Schauen wir doch einmal. Meine Damen und Herren, was erwartet Sie? Ich möchte zunächst erst einmal, damit wir den Rahmen für die Hannoversche Stadtgeschichte bekommen, so etwas versuchen wie eine allgemeine Stadtgeschichte im Schnelldurchlauf. Also sozusagen von den Nachbarn von Adam und Eva bis Shanghai heute. Selbstverständlich werden dann die Stationen der Hannoverschen Geschichte im relativ langen Mittelpunkt stehen. Das wird etwa eine Stunde ausmachen. Sie sind ja, glaube ich, auf etwa 90 Minuten eingestellt. Ne? Gut, mir ist vorher zu langweilig. Und wenn alles gut geht, dann glückt es mir am Ende, dass ich den großen Vorteil der hochwertigen aktiven Mittelmäßigkeit beschreiben kann. Wenn nicht, wie gesagt, lassen Sie mir Punkt und Fragezeichen oder Ausrufungszeichen, eines von den drei. Wenn Sie eine Mußestunde haben und weiterlesen möchten, dann verweise ich Sie selbstverständlich an die von Klaus Mlöneck und dem vor einigen Jahren verstorbenen Waldemar R. Röhrbein herausgegebene zweibändige Geschichte der Stadt Hannover. die eigentlich zum Jubiläum 750 Jahre 1991 hätte komplett erscheinen sollen. Hier vorne sind noch Plätze frei. Aber der zweite Band ist erst 1994 erschienen. Das ist immer noch das Kompendium zur stadthannoverschen Geschichte. Weiterhin in jeder guten Buchhandlung erhältlich. Und zufälligerweise gibt es einen Menschen namens Hauptmeier, der in dem Buch die Zeit von 1636 bis 1806 geschrieben hat. Wenn Sie von mir etwas weiteres lesen wollen und angeklungen haben möchten, was ich am Ende des heutigen Vortrages Ihnen versuche zu vermitteln, dann nehme ich einen Aufsatz heraus, der in einer Festschrift für den Historiker Franz Irrsiedler erschienen ist. Ich gehöre nämlich zu denjenigen, die sagen, wir können von der älteren Stadtgeschichte, insbesondere derjenigen des Mittelalters, eine ganze Menge lernen für unsere heutigen Zeiten. Und das möchte ich am Ende der Vorlesung auch näher zu erläutern wagen. Meine Damen und Herren, also setzen wir mal sozusagen die große Weitsicht vor unsere Augen, ein Fernglas, allgemeine Stadtgeschichte im Schnelldurchlauf. Gestatten Sie mir dennoch, dass ich mit Hannover anfange. Also, was wir innerhalb von allgemeiner Stadtgeschichte für Hannover insbesondere wissen müssen, ist, dass Hannover eine Boomtown des 19. und 20. Jahrhunderts war und in gewisser Weise mit der Region Hannover weiterhin ist. Wenn nach außen hin etwas über Hannover in die Ohren dringt, dann ist es meist Herrenhausen, sehr wichtig, dieser einzigartige Barockgarten. Es ist vermutlich alles um Messe herum. Das sind so zwei der besonderen Highlights für Hannover. Und beides hat etwas damit zu tun, dass Hannover Boomtown des 19. und frühen 20. Jahrhunderts war. Das erste, Herrenhausen, hat etwas damit zu tun, dass Hannover 1636 Residenzstadt der hiesigen Welfen wurde. Und dieser einzigartige Barockgarten ist Sinnbild von höfischer Kultur. Wäre Hannover nicht 1636 Residenzstadt geworden, so wage ich immer wieder die These, hätte Hannover nie eine Boomtown des 19. oder 20. Jahrhunderts werden können, weil nämlich durch diese Vorbereitung nicht nur Hof und Verwaltung hier war, 1714 bis 1837 ausgedünnt wegen Personalunion, sondern weil in diesem Zusammenhang auch sehr viel Gewerbe, sehr viel Know-how nach Hannover kam und sich vor allen Dingen auch das Verkehrssystem in einem allmählich vergrößerten Territorium sich auf Hannover ausrichtete. Das ist sozusagen die Vorbedingung. Die Zweitbedingung, dass Hannover heutzutage international überwiegend als herausragender Messeort wahrgenommen wird, liegt nicht zuletzt an der industriellen und gewerblichen Entwicklung Hannovers im 19. und 20. Jahrhundert. Insider werden jetzt immer gleich sagen, Linden und Hannover, komme ich aber nachher noch darauf einmal zurück. Auch hier ist es sozusagen fast eine zufällige Sache, die das i-Tüpfelchen hierzu hervorgerufen hat, nämlich dass im Rahmen der britischen Besatzung nach dem Zweiten Weltkrieg die Entscheidung fiel, hier eine Gewerbeschau zur Belebung der Ökonomie ins Leben zu rufen, die Hannoveraner gar nicht so richtig haben wollten. Übrigens gar nicht so richtig Residenzstadt wollten sie 1636 auch nicht werden. Sie sehen, hier hängen zwei Sachen zusammen, vielleicht schon Charakteristika von Mittelmäßigkeit. Boomtown im 19. und im 20. Jahrhundert ist etwas sehr Charakteristisches für mitteleuropäische, europäische Städte, ja zum Teil auch Weltstädte, die auch heutzutage noch von besonderer Bedeutung sind. Sie wissen, es geht hierbei um Industrialisierung, es geht hierbei um Agglomeration, also dichtes Drängen von vielen Funktionen um Industrien herum an wenigen Standorten. In Hannover ist es nicht Kohle und Eisen, sondern ist es Kohle und günstige Verkehrslage. Eine Vielzahl großer Städte der heutigen Zeit geht auf diese Industrialisierungsphase zurück, wenngleich sie zeitlich verzögert stattfand. In England, wie Sie wissen, am ersten, in Mitteleuropa sozusagen im zweiten Schub, der dritte Schub war derjenige in den USA und mehr heutzutage in allen Weltregionen. Abgebildet habe ich nur als Sinnbilder dieser Entwicklung erstens einen großen hannoverschen Industriebetrieb. Den nehme ich immer ausgesprochen gerne. Sie finden ihn unten links, weil ich gleich um die Ecke meine Grundschulzeit verbracht habe. Das muss ich Ihnen jetzt hier einfach mal erzählen. Ich bin nämlich mit den Wollekindern in Dörren zusammen zur Grundschule gegangen. Und meine Mutter, seligen Angedenkens, fand das immer ganz schrecklich, wenn der junge Hannover spricht. Ja. Und an dieser Stelle werden Sie auch ganz rein heraushören, das SC, das ist natürlich was noch Deutsches. Aber das andere, was ich jetzt rede, da denken Sie eher an Mitteldeutschland, da denken Sie an Harzraum und so weiter und so weiter. Und dann wissen Sie auch schon, wo die Masse der Industriearbeiter, die zugewandert ist, nach Hannover hergekommen ist. Nämlich beispielsweise, was das, die Dörener Wolle, die da unten abgebildet ist, aus dem Eichsfeld. Das war mal in Mainzig und dort sind die Schmalstiegs, die Aschoffs, die Kellners und so weiter mal angesiedelt gewesen. So habe ich mich nun also als echter Hannoveraner geoutet aus Hannover-Dören. Ich wohne heutzutage allerdings dort nicht mehr in der Region Hannover, allerdings darauf komme ich noch einmal zurück. Es kommen gerade Damen, die einen Sitzplatz suchen. Es wäre das Angenehmste, wenn diejenigen, die neben sich einen Platz frei haben, einfach dort in die Mitte rücken oder den Damen ein Signal geben, dass dort ein Platz frei ist. Sollten sie gar nichts finden, hier vorne sind auch noch zwei Plätze. So, Sinnbild dieses schnellen Wachstums von Städten in der Industrialisierungsphase ist es dann, dass sich das Bürgertum, das dieses Wachstum trägt und zum Teil aus der Industrialisierung selbst erfolgreich herauskommt, sich Denkmal setzt. Und in Hannover haben wir ein solches. Das ist nämlich das Denkmal, was die Sozialdemokraten derzeit kritisch als wilhelminische Prachtkommode bezeichnet haben. Unser hannoversches neues Badhaus aus dem Jahre 1913. Mit ganz vielen Elementen einer Neo-Renaissance, einem einzigartigen Kuppelbau. Viele von Ihnen kennen solche Geschichten, wie ich sie darum erzähle. Wann immer ich mal amerikanische Gäste insbesondere in Hannover herumgeführt habe und man ging oder fuhr am neuen Rathaus vorbei, hieß es, oh, what a beautiful castle. Und ich sagte, it's only the town hall. Und dann fiel die Kinnlade runter und nach dem Motto, was müssen die für ein tolles Schloss haben? Naja, nun, über Schlossbau in Herrenhausen und alle so etwas reden wir. Nicht immerhin haben wir ein tolles Schloss, das wird gerade umgebaut, Niedersächsischer Landtag, nicht wahr? Also, da kann man doch schön sehen, wie altes Stadtschloss in moderne demokratische Gesellschaft übergeht. Und als Sinnbild für diese Boom-Architektur, wie sie auch weiter wirkte bis in die 20er Jahre hinein, gar nicht so sehr viel später als die Einweihung des neuen Rathauses, nämlich 1913 bis zu 1927, das sind ganze 14 Jahre, das ganz moderne, wenn Sie so wollen, Anzeiger Hochhaus als Sinnbilder für Hannover gehört, im Kontext allgemeiner Stadtgeschichte zu den Boomtowns des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Und die Herren jener Zeit am Ende des 19. Jahrhunderts sahen dann auch entsprechend stolz aus und freuten sich über dieses Hannover, was wuchs. In der Mitte der Herr mit dem weißen Netzchen, wenn Sie das so sehen möchten, ist natürlich das fein gestärkte Hemd, das er anträgt. Das ist König Heinrich, Stadtdirektor Tramm, der am Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts sehr autokratisch in Hannover geherrscht hat, entsprechende demokratische Bemühungen auch kurz hielt, ja sogar nicht davor zurückschreckte, dass er seinen demokratischen Nachfolger in der Weimarer Republik auf ziemlich üble Weise mit aus dem Amt zu stoßen wagte. Leinert war das. Hier ist man stolz, wir haben beschlossen 1896 einen Neubau des Rathauses. Aber das Bild unten rechts, das ich vor einigen Jahren in Shanghai aufgenommen habe, soll die modernen Relationen klar machen. Um es sehr klar zu sagen, die Region Hannover, und da müssen wir den gesamten Altkreis Hannover, also den Ringkreis um Hannover, mit hinzunehmen, was ja heute mit der Landeshauptstadt Hannover zusammen die Region Hannover ausmacht. Die Landeshauptstadt Hannover hat seine Kreisfreiheit aufgegeben. Die Region Hannover umfasst heute 1,1 Millionen Einwohner. Das ist lächerlich gegenüber Städten, die die 10-Millionen-Grenze überschritten haben. Das ist lächerlich gegenüber Städten, die riesige Quartiere haben mit Elendsvierteln, die sich in der Fläche ausdehnen. Daumen mal Pi, 2/3 der Menschheit heute sind Stadtbewohner und ca. 350 Millionen Städte haben wir. Tendenz steigend. Wir haben knapp 30 Städte, über 10 Millionen Einwohner, Tendenz steigend. Und wenn man sich die Fläche von Shanghai vor nunmehr 8 Jahren einmal aus der Perspektive eines Hochhauses anschaut und man denkt dran an den Blick vom Hannoverschen Rathausturm, so haben wir ein bisschen die Relation und uns wird deutlich, was gehobene Mittelmäßigkeit gegebenenfalls sein könnte im Kontext aktueller Stadtgeschichte. Und wie es in manchen der Städte aussieht, die bisweilen Armutsagglomerationen mit extremer sozialer Spaltung sind, das haben wir jetzt über die Olympiade oder nun auch über die Paralympischen Spiele in Rio mitbekommen. Oder wer einmal über die Stadt Kairo geflogen ist oder so, kennt entsprechende Situationen. Wenn es um Stadt geht, muss ich allerdings relativ weit zurückgreifen. Ich muss zurückgreifen darauf, was Sie oben links sehen. Das sind alles Bilder aus dem BTV Atlas Weltgeschichte. Oben links sehen Sie den fruchtbaren Halbmond zwischen der Ostseite des Mittelmeers, linker Hand, bis herüber reichend um den nördlichen Teil der arabischen Halbinsel. Und diese hellen Streifen, dieser Hörsaal hat einen Nachteil. Immer dann, wenn man hier eine Vorlesung hält, scheint Sonne rein. Und wenn man fertig ist mit der Vorlesung, regnet. Also vielleicht können Sie ganz schwach hier die Flussläufe sehen von Euphrat, Tigris und den gesamten Nebenflüssen, die Basis für eine Hochkultur sind. Wie konnte sie entstehen? Wir sprechen innerhalb der Geschichtswissenschaft sehr oft von der neolithischen Revolution. Das heißt also, in der Jungsteinzeit gab es ein paar Steinzeitleute, die sagten, wir machen eine Revolution, ne? Und wir sind nun Burschel, ne? Also ab sofort sind wir Bauern. So war es nicht, sondern es war ein langsamer Übergang, der in vielen Bereichen Europas über mehrere hundert bis mehrere tausend Jahre stattfand. Der Zeitraum, der etwa 10.000 vor Christus beginnt, man ist inzwischen bei einzelnen Inseln sogar schon weiter zurück, der aber ganz speziell auf diesen fruchtbaren Halbmond vom Nil, linker Hand bis Euphrat und Tigris zurückgeht. Man spricht davon, dass am Ende der letzten Eiszeit das Klima ein Optimum erreichte und dass in diesem Zusammenhang eben auch hier reichlich Wasser vorhanden war, sodass das Gebiet, das uns heute eher trockener erscheint, feuchter, fruchtbarer war und dass hier eben die Wiege des europäischen Ackerbaus liegt. Mit stationärem Ackerbau sind aber mehr Menschen zu ernähren als in Jäger- und Sammlergesellschaft. Das heißt, mit stationärem Ackerbau entsteht Schritt für Schritt ein Überprodukt, das abgeschöpft werden kann. Wenn dieser stationäre Ackerbau langfristig an einem Ort ist und nicht nach 3 oder 5 Jahren wieder weiterzieht, dann ist auch klar, dass diese Bauern, die dort siedeln, geschützt werden müssen vor kräftigen Kerlen, die gelegentlich mal in Horden so ein paar tausend Kilometer entfernt dahin ziehen und den Knüppel rausholen und sagen, wir fressen uns jetzt hier gesund und wir vergewaltigen eure Frauen und wir bauen hier eine neue Herrschaft auf. Das war sehr simpel, meine Damen und Herren, und auch gar nicht nett formuliert eben. Aber im Prinzip funktioniert ein ganzer Teil der älteren Geschichte so, wenn wir genauer hinschauen. Auch unsere hochgelobten Ägypter, die wir bei Studiosus Weisen hier verehren, haben sich in vielerlei Hinsicht nicht anders verhalten. Aber auch Feinde, die zu ihnen gekommen sind, nicht anders. Will Folgendes sagen. Bauern brauchen Schutz. Und mit dem Schutz über die Bauern entsteht nicht nur Befestigung, sondern entsteht auch um diese Befestigung herum eine Frühform von städtischem Leben. Das heißt, diese neolithische Revolution im fruchtbaren Halbmond ist verbunden mit einer Gründung von festen Orten, mit einer Herrschaft, die den Bauern Schutz gewährt. Und in allen diesen Zusammenhängen finden wir auch eine Kombination mit dem Kultus. Ich sage das mal ganz weit gespreizt, weil wir Menschen ein Bedürfnis haben zu erklären, warum wir auf der Welt sind und warum wir sie verlassen müssen. Und warum die Welt oftmals so schlecht ist und wir leiden müssen und wir kein Heil sozusagen sofort sehen und vieles nicht erklären können. Die Verbindung also dieser Herrschaft mit Schutz über Bauern und Kultus ist oft eine sehr enge und deshalb sprechen wir für die Zeit beginnend 10.000 vor Christus, aber bis weit hineinreichend in das zweite Jahrtausend vor Christus von einem Stadtkönigtum mit entsprechenden Verehrungs- und Tempelstätten. Auf diese Weise gibt es frühe Formen von Städten und Sie werden einige von diesen auf Ihren Reisen auch besucht haben, die verblüffend groß sind, die oftmals selbst ihrerseits noch Agrarwirtschaft hatten, aber überwiegend von dem Mehrprodukt der übrigen ländlichen Bevölkerung lebten. Wir haben dabei also Siedlungen mit getrennten Funktionen. Herrschaft, Kultus, zur Herrschaft gehört im Regelfall auch das Recht sprechen, keine Gewaltenteilung. Herrschaft und Kultus und Personen, die diese Herrschafts- und Kultusträger ernähren, dadurch, dass sie auf dem Lande arbeiten oder in diesen Siedlungsorten selber handwerkliche Tätigkeiten durchführen. Zum Teil hoch spezialisiert, damit dieses Gotteskönigtum, wie es sehr oft der Fall ist, auch die gesamte Pracht, die notwendig ist in einer gänsefüßchen primitiven Gesellschaft, zu entfalten. Denn je größer die Pracht ist, je abgehobener die Herrschaft ist, umso eher kann sie gottgleiche Stellung nach außen symbolisieren. Die meisten von Ihnen werden es gut aus Ägypten kennen und die verschiedenen Pharaonen der Dynastien dort. Das hängt also unmittelbar zusammen. Funktionstrennung, Landwirtschaft, Produktion, Herrschaft, Kultus hatte ich bereits und eins fehlt noch. Distribution. Also, dass bestimmte begehrte Güter auch zwischen den Zentren hin und her gehandelt werden. Übrigens, so etwas gibt es bereits aus der Steinzeit. Man ist zum Teil fasziniert, wie weit der Feuerstein gehandelt wurde. Ne? Also Handel gab es durchaus schon in den älteren Steinzeitphasen. Also, das weitere Trennungselement ist die Distribution, ist der Handel. Und erfahrungsgemäß können im Handel auch die größten Gewinne erwirtschaftet werden. Deshalb hängen Herrschaft und Handel sehr oft eng zusammen. Soweit wir das nachverfolgen können, ich bin nun kein Archäologe oder Ur- und Frühhistoriker, gibt es in diesen Zusammenhängen allerdings keine, ich sage mal im weitesten Sinne, demokratische Herrschaftsform. Die finden wir am ehesten, deshalb die Karte in der Mitte, finden wir am ehesten embryonal sozusagen in der griechischen Polis. Da kommt ja auch der Demokratiebegriff her. Die griechische Polis ist nun auch erst einmal eine Stadt mit einer Burg und einer Verbindung von Kultus und Herrschaft, Handwerk und Handel. Nur in den Jahrhunderten so 600, 500 vor Christus beginnt hier mehr und mehr eine Mitbestimmung derjenigen, die hier wohnen, über die städtischen Belange. Diese Städte üben noch ganz wie im fruchtbaren Halbmond, üben auch noch Herrschaft über das Land aus, also sind auch der Mittelpunkt für das umgebende Terrain. Aber sie haben in der Stadt selbst Mitbestimmungsformen, die eben in Polis sich ausdrücken. Da kommt ja auch der Begriff Politik her. Und Sie kennen das aus Ihrem Unterricht in der Schule, was die griechische Polis ausmacht, wie sie sich untereinander verbünden, diese Städte, wie sie auch gegeneinander kämpfen, wie sie auch in der Lage sind, mit dem Perserreich sich auseinanderzusetzen, dass aber Nichtsdestoweniger am Ende Alexander der Große als ein überragender Herrscher zwar nicht die Polisstruktur zerschlägt, aber eine flächige Herrschaft bemüht sich aufzubauen, die dann in den Diadochenreichen fortgesetzt wird. Und von dort aus geht es ziemlich lückenlos zu dem Bild unten rechts hin, nämlich zu den Römern. Auch die Römer gründen ja vielfach auf Städten, die der griechischen Polis verwandt sind. Und die griechische Siedlung ging ja bereits bis in den Westen des Mittelmeers. Rom aber als Stadt gelingt es dann, auch hier darf ich gar keine Details erzählen, ich soll ja auch gelegentlich mal wieder auf Hannover zurückkommen, ich war mal da, Sie denken auch, hat er das Thema verfehlt heute? Nein, es kommt noch. Die Römer bilden eine große, flächige Herrschaft aus, die von Rom ausgeht und die römischen Herrschaftsinstrumentarien in den römischen Staat hineinnimmt, auch wenn bei Caesar in Andeutung, bei Octavian Augustus dann in klarer Form daraus so etwas wie ein Kaisertum wird. Zu den Römersiedlungen und so weiter sage ich im Detail nichts. Für unseren Zusammenhang ist wichtig, dass in Deutschland, in Mitteleuropa, der Südwesten von der römischen Herrschaft, wie man so schön sagt, voll erfasst war. Man geht davon aus, dass Trier die größte Stadt nördlich der Alpen war. Wir aber in unserem schönen Kulturkreis hier um Hannover herum von den Römern nicht nachhaltig besucht worden sind, höchstens aufgrund der Tatsache, dass mal gelegentlich Heere hier durchzogen, vielleicht in Wilkenburg rasteten, nicht wahr? Und das mit großer Wahrscheinlichkeit bei Kai Grise. Na, wollen wir es doch mal hoffen, dass es auch immer wirklich stimmt. Mit großer Wahrscheinlichkeit bei Kai Grise die Schlachtstadt fand, wo Quintilius Varus, Varus gibt mir meine Legionen wieder, nicht wahr? Wo die Grundentscheidung gefallen ist, dass unser norddeutscher Raum nicht in das römische Imperium eingezogen wurde und deshalb auch nicht mit spätantikem Christentum versehen wurde, sondern erst in der Zeit nach 800, das ist nun reichlich später, nicht wahr? Da war schon Rom längst zerfallen, die Merowinger hatten da zunächst erst rumgewurschtelt im europäischen Südwesten, die Karolinger hatten sie beerbt und Karl der Große hat von 770 bis 800 plus minus Krieg hier geführt, um sein Frankenreich auszudehnen. Und erst in dem Zusammenhang sind wir hier oben sozusagen bedacht worden mit Christentum. Bei der Folie davor, bei dieser Folie steht unten und Hannover. Also, wir können ruhigen Herzens sagen, wissen wir nicht. Kann sein. Leinetal, Flussübergang. Ja, vielleicht standen noch ein paar Häuser. Wissen wir nicht. Und Hannover muss Fragezeichen bleiben. Ja, diese antike Stadt ist ja dann im Rahmen der Völkerwanderung doch ziemlich ins Hintertreffen geraten. Wir sehen in den Geschichtsatlanten immer solche monumentalen Karten, also das waren eher kleine Horden, die dann marschiert sind. Und sie sind dorthin marschiert, wo es mit der Herrschaft auch oft schon marode war. Und man hat ganz schnell Assimilationen der germanischen Stämme festgestellt, denken Sie an Theoderichs Grabmal oder so etwas, nicht? Plötzlich sind die mittendrin in der alten Kultur. Es soll nur verdeutlichen, dass das Imperium Romanum als solches zerfallen war und damit auch die Stadt im römischen Imperium nicht mehr die alte Funktion hatte, nämlich vernetzt zu sein mit anderen Städten im großen Kontext. Wir erfahren in Europa eine Reagrarisierung in der Zeit zwischen etwa 500 bis 800. Nicht einen Zerfall komplett des alten römischen Städtewesens, sondern einen Verfall. Und das Kontinuitätselement ist die christliche Kirche. Dadurch, dass seit Konstantin das Christentum zentrale Religion ist. Und dadurch, dass es Bischofssitze gab im alten Rom. Und so sind es gerade die Bischofsstädte, die das bedeutendste Kontinuitätselement von Stadt sind in die Neuzeit hinein. Es ist nicht von ungefähr Trier ein altes Erzbistum, nicht von ungefähr Mainz oder nicht die Stadt Köln. Ne? Dann haben wir diese entsprechenden Beispiele dafür. Das ist das Kontinuitätselement. Und an diesem Kontinuitätselement, merken Sie auf, und Hannover, können wir leider nicht teilhaben, weil, wie ja schon geplaudert, erst am Ende des 8. Jahrhunderts unser Bereich hier in Nordwestdeutschland in das spätantikchristliche Erbe, wie es mittelalterlich überliefert wurde, hineingekommen ist. Nun aber doch einiges kurz zur mittelalterlichen Stadt und dann wird es auch schnell konkreter, denn da unten sehen Sie bereits unten rechts die Urkunde, weshalb wir dieses Jahr 775-jähriges Jubiläum feiern hier in Hannover. Das ist sie nämlich, die Urkunde. Also, bei der mittelalterlichen Stadt können wir nun ruhig im Herzen sagen, auch Hannover. Diese Urkunde 1241 gibt es in zwei Exemplaren. Achten Sie mal auf die Internetseite des Stadtarchivs Hannover. Es wird dort im November noch einen spannenden Vortrag geben zu den beiden Urkunden von einem echten guten Urkundenforscher. Der ist ein bisschen dröge, sage ich vorher. Aber der wird eine kleine Sensation da verbreiten zu diesen beiden Urkunden. Und die darf ich nicht vorweg erzählen, obwohl ich schon weiß, worum es geht. Immerhin ist in dieser Urkunde deutlich, hier in dieser Stadt Hannover sind die Welfen fortan Stadtherren. Zu den Welfen nachher einiges noch mehr. Und die Grafen von Roden, die ja vorher das Sagen hatten, spielen nur noch eine untergeordnete Rolle im Umland von Hannover. Was findet da im Mittelalter eigentlich statt? Es gibt Städte, und deshalb zeige ich ganz gerne Bern oben links, weil das ein so schönes Beispiel ist, wie um die Aare herum ein alter Siedlungskern vorhanden ist. Den sehen Sie da oben ganz, ganz klein. Ein alter Siedlungskern, der schon auf die Spätantike zurückgeht. Und wie dann im Laufe des 12. Jahrhunderts, inzwischen ist aber 1641, interessiert uns jetzt nicht so genau, im Laufe des 12. Jahrhunderts, 13. Jahrhunderts, 14. Jahrhunderts die Stadt wuchs. Das ist die Zeit des hauptsächlichen Städtewachstums. Und dann kam in der frühen Neuzeit meistens so ein bisschen dazu, das sieht man hier sehr schön, Vorstädte, die solche burgenartigen Siedlungen, die so hoch auf einem Sporn oberhalb eines Flussverlaufes liegen, dann auch noch von der Rückseite her sichern. Mittlerweile hatte man nämlich die Möglichkeit, mit Artillerie zu schießen, ne? Und man hätte von hier hinten ein schönes sozusagen Einschussfeld in die Stadt gehabt, wenn man davor nicht eine solche Bastionärsbefestigung angelegt hatte, wie Sie aus dem Kreuzworträtsel im Allgemeinen ganz gut kennen. Da heißt es nämlich Festungsbaumeister Ludwigs des 14. mit 6 Buchstaben, der heißt V-Bahn, ausgesprochen Vauban, die vaubanischen Befestigungsanlagen, wie sie in Gesamteuropa nachgebildet wurden. Das ist also eine Stadt, die eine ganz kleine, alte Wurzel hat und nun in dieser Zeit wächst. Und dann mein Lieblingsbeispiel, meine Damen und Herren, hiermit oute ich mich ein zweites Mal. Meine Vorfahren mütterlicherseits stammen allesamt aus Schaumburg-Lippe. Also tief in mir ist rot-weiß-blaues Blut. Also ich kann deshalb auch mich immer wieder freuen, wenn die Wunstorfer, die schon seit 1974 zur Region Hannover gehören, immer noch mit diesen Farben zum Wilhelmstein rüberfahren. Kurzum, hier unten liegt Karthagen. Und ja, es ist schon sehr, sehr hell. Nun gut, wir lassen das jetzt mal so. Und hier sehen Sie einen Gürtel neu angelegter Dörfer um Karthagen herum. Karthagen wird neu gegründet im 12. Jahrhundert und diese Dörfer auch. Es sind langgestreckte Dörfer mit Besitzparzellen, die direkt auf eine lange Linie zuweisen, die sogenannten Hagenhufendörfer. Um die neu gegründete Stadt Karthagen herum. Was lernen wir heraus? Eine Phase des Wirtschafts- und Bevölkerungswachstums. Sonst würde so etwas gar nicht passieren. Phase des Wirtschafts- und Bevölkerungswachstums in Gesamteuropa, die bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts plus minus um 1350 anhält. Alle bedeutenden Städte, auch wenn sie viel ältere Ersterwähnungen haben, haben die Vielzahl von Urkunden, in denen Marktrecht bestätigt wird, Zollrechte bestätigt werden, in denen den Bürger Freiheiten bestätigt werden, dass sie vielleicht einen Rat selbst wählen dürfen und so weiter, haben solche Urkunden frühestens aus der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts, da ragen einige Städte heraus, wie die ganz alten Römerstädte, die schon eine frühe Entwicklung hatten, Köln beispielsweise, oder aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts, da passt Hannover mit seiner Urkunde von 1241 bestens hinein. Und falls Ihre Vorfahren oder vielleicht selbst noch Sie aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten stammen, Es ist die Zeit im 12. 13. Jahrhundert, auch diejenige der Ostexpansion und Ostkolonisation. Dieses Wirtschaftswachstum jener Zeit hat dazu geführt, dass nicht nur die Bevölkerung wächst, sondern dass innerhalb der Bevölkerung spezifizierte Formen von Arbeitsteilung geschehen. Dass also durchaus auf einmal verschiedene Herrscher, es konzentriert sich dann hier auf die Grafen von Schaumburg, bereit sind, Dörfer in der Fläche anzulegen, für Personen, denen sie große Freiheiten gewähren, oder eine Stadt anzulegen, Gräfen Albershagen, Graf Adolfshagen, dem sie auch Privilegien geben, damit sie in der Fläche Herrschaft ausdehnen können. Also neue Formen von Freiheit und Freizügigkeit können durchaus zusammenhängen mit Ausdehnung von fürstlicher Herrschaft. Und so ähnlich müssen wir uns das mit 1241 auch vorstellen, mit der hannoverschen Urkunde hier unten. Ich komme darauf aber in dem ausführlicheren Teil meines Vortrages gleich zurück, will nur noch einmal ganz kurz andeuten, welche große Veränderung innerhalb des Städtewesens Europas geschah, indem ich oben links zeige die Handelsverbindungen der Hanse. Jeder denkt da sofort an Lübeck, 1150 von Heinrich dem Löwen wiedergegründet. Es gab immer schon eine schaumburgische Gründung vorher und es gab einen slawischen Siedlungshandelsplatz zuvor. Ich weise nur ganz kurz auf die Hanse und ihr Hinterland hin. Im Süden hat das Mittelmeer eine viel größere ökonomisch weitreichende Bedeutung als in Nord- und Ostsee im Norden. Und ich weise mit diesen beiden Weltkarten darauf hin, was es heißt, dass Europa in die Welt expandierte und die Welt auf Europa zurückwirkte. Sie wissen, 1492 zum, hätte fast gesagt, Gelächter der europäischen Intellektuellen meint, Kolumbus, er sei in Indien angekommen oder habe vielleicht mit den Inseln der Karibik Japan erreicht. Nein, er war in der sogenannten Neuen Welt, er hatte den Erdkreis falsch bemessen und hatte das bis zum Ende seines Lebens wohl auch nicht anders wahrhaben wollen. Nichtsdestoweniger, damit beginnt die europäische Expansion. Die Portugiesen übrigens wussten zu diesem Zeitpunkt schon, dass sie um die Südspitze Afrikas herumkommen konnten und dass man von dort aus über Arabien und Indien wahrscheinlich Welthandel treiben können. Die Karte unten zeigt den europäischen Welthandel im Jahre 1775. Und das ist eben keine Karte der heutigen Transporte chinesischer Waren in die Welt hinein, sondern es ist eine Karte, die von Fernand Braudel erstellt worden ist und die eigentlich Paris im Mittelpunkt hat. Also ich stehe hier so direkt davor, da ist dann der Mittelpunkt der Karte Paris. So, ich zeige das aus folgendem Grunde und immer wieder, weil hiermit bei uns in Norddeutschland eine Verlagerung des Handels geschehen ist, konnten zuvor Städte im Hinterland der Ostsee und der Nordsee in das hansische Handelsimperium, den Zusammenschluss der Städte, von der Kaufmanns- zur Städtehanse, integriert bleiben, wobei das mit Hannover und Hanse so eine Sache ist, es gibt nur sehr wenige Zeugnisse dafür, passierte es nun, dass die Städte an der europäischen Westküste, in Spanien, in Portugal, in den Niederlanden, ganz bedeutungsvoll, und in England, die Weltmetropolen wurden, schnell wuchsen. Das hat auf unseren Raum eine Rückwirkung gehabt. Wir wurden in unserem Gebiet, salopp gesagt, ein wenig abgehängt. Eine Sache, auf die ich noch zurückkommen werde. Die eigentlich große Veränderung innerhalb des Städtewesens generell ist die Industrialisierung. Auch hier zeige ich es nur einmal an einem Beispiel. Das Ruhrgebiet um 1850 und das Ruhrgebiet heute. Wir wissen, dies ist Industrialisierung auf Kohle und Eisen, weitgehend abgewickelt heutzutage. Und das Ruhrgebiet hatte einen Teil der strukturellen Veränderung, dass diese Industrie nicht mehr leben, gut hinbekommen, in manchen Teilen auch nicht. Ich bin unlängst in Gelsenkirchen mal wieder gewesen und ich war erschreckt über den Teil des Zustandes der Stadt und frage mich eigentlich, warum geht da der Sonne nicht hin? Aber das ist eine politische Frage. Oder nicht zureichend. Ich muss ja sehr vorsichtig sein, ich sehe auch Politiker bei uns im Raum, glücklicherweise ehemalige. Also wie immer dem auch sei, rechter Hand, ich gucke immer hier hin, nicht, was Sie da oben sehen, ist ja klar. Ne? Übrigens ein Fehler, den ich Hunderten von Studierenden versucht habe aufzutreiben, guckt nicht auf den Bildschirm, sondern guckt die Leute an. Nee, kaum hält man mal nicht mehr regelmäßig Vorlesungen, macht man die Fehler, die man anderen Leuten versucht hat auszutreiben. Auf der rechten Seite, vielleicht können Sie es sehen, ich weiß nicht, wie es bei den Lichtverhältnissen dort hinten ist, das ist die Bevölkerungszahl von Berlin, 1810, 163.000 Einwohner, 1925 4 Millionen Einwohner und hier ist die Vergrößerung der Fläche Berlins. Das sind Entwicklungen von echten Boomtowns. In Berlin nun in erster Linie dadurch, dass es die preußische Hauptstadt war oder dort die Städte liegen, die die preußische Hauptstadt ausmachten und dann ab 1871 Hauptstadt des Reiches und damit auch Zentrum des Reiches. Das ist ein wenig wesentlicher Wachstumsschub für Berlin gewesen. So, meine Damen und Herren, das war es erstmal im Durchlauf, aber Sie werden gleich merken, ich komme auf vieles zurück, selbst wenn dieser Durchlauf nun eine gute halbe Stunde gedauert hat. Nun Stationen der hannoverschen Geschichte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist immer eine Frage des Standortes, nicht wahr? Bitte schauen Sie sich diese Karte oben in Ruhe an, falls Sie sie erkennen können sollten. Es sind Kreise gezogen, in der Mitte liegt Hannover. Selbstverständlich, herzlichen Dank. Es sind 500, 1000 und 1500 Kilometer angezeigt und Sie ahnen die Umrisse Europas. Wenn wir diese Karte richtig deuten, dann müssten wir in Hannover mit stolz geschwellter Brust so herumschreiten und sagen, wir sind der Mittelpunkt Europas. Wer denn sonst? Bitteschön. Ja, ein Lächeln. Wir wissen es, dass wir es nicht sind. Daher ja auch dieses Argument der Mittelmäßigkeit. Aber wenn wir uns anschauen, wo die großen Metropolen sind, dann sind es selbstverständlich Städte, die in diesem Bereich hier liegen, also zwischen Paris, Amsterdam, London, und sich in diesem Bereich hier erstrecken, der sogenannten EU-Banane, wie man so schön sagt. Das war übrigens schon der dicht besiedelte Bereich zur Zeit der alten Römer. Und dann gab es noch einige Städte, die neu dazugekommen sind, wenn ich jetzt auf Anhieb von hier aus richtig Moskau treffen sollte. Das müsste hier sein, wenn ich das richtig sehe. Ich kann die Schrift nicht sehen. Oder wenn ich richtig treffen sollte, Madrid. Dann sehen Sie, das sind Städte, die im Rahmen großer Herrschaftsbildung entweder ganz neu entstanden sind, wie Madrid, oder aus kleinen Wurzeln herausgewachsen sind. Also, wir sind nicht der Mittelpunkt Europas, sondern dieser Mittelpunkt Europas liegt eher im Bereich dieser sogenannten EU-Banane oder an den Küsten oder im Zentralgebiet anderer Reiche. Was hat das nun mit der Geschichte Hannovers zu tun? Und hier meine neuen Fragen, die waren übrigens schon in der Ankündigung angedeutet, wie waren Hannovers Startchancen im 12. Jahrhundert, wie richtete sich die Stadt im hansischen Städtenetz des Mittelalters ein, welche Bedeutung besaß die Reformationszeit, profitierte Hannover von der europäischen Expansion in der frühen Neuzeit oder litt die Stadt darunter, welche Chancen und Gefahren bot die Residenznahme der Welfen 1636, besaß die Personalunion mit England eine Bedeutung? Wie schaffte Hannover die Vorbereitung auf die Industrialisierung? Warum wurde Hannover seit Ende des 19. Jahrhunderts ein Boomtown? Und welche besonderen Chancen hat Hannover heute? Wenn Sie das alles hinter sich gebracht haben heute, haben Sie eine Tasse Kaffee verdient. Deshalb habe ich unten rechts abgebildet den Porzellanbecher 775 Jahre Hannover, den es angeblich weiterhin noch zu kaufen gibt. Ja, so meine Damen und Herren, wie waren Hannover Startchancen im 12. Jahrhundert. Vielleicht kennen Sie ja unser hannoverisches Rathaus, nicht wahr? Ich meine, das neue Rathaus, also klar, Sie kennen es alle. Vielleicht haben Sie dort vor dem Portikus schon mal gestanden, in die Höhe geschaut und gesehen, da oben sind so merkwürdige Abbildungen, so Halbräder jetzt und so etwas. Da ist nämlich die Stadtgeschichte Hannovers abgebildet. Das ist der berühmte Geschichtsfries. Und von diesem Geschichtsfries zeige ich Ihnen zwei Bilder. Oben links, das interpretiere ich gleich noch ein wenig, und das Bild in der Mitte. Das Bild in der Mitte soll sein wie Otto das Kind, der hieß nun leider so, weil er so relativ jung an die Macht gekommen ist, den Hannoveranern diese Urkunde 1241 überreicht. So wie man sich das am Ende des 19., nein, zu Beginn des 20. Jahrhunderts vorgestellt hat, als diese Halbreliefs nämlich geschaffen wurden, dieser Geschichts. Das ist also so eine historisierende Darstellung, wie wir sie beispielsweise auch in Goslar finden. also in der Kaiserpfalz, ne, da ist ja auch diese historisierende Darstellung. Das Bild oben links, das sieht nun ganz andächtig aus, das Mädchen, was sich dort verneigt, und Sie können es nicht erkennen, weil es mit dem Licht ja ein bisschen ungünstig ist, sie hat eine Augenbinde um, das arme Kind, damit ihre nicht sehenden Augen auch allen Leuten deutlich werden. Sie kniet und betet an einem Sarg, einen steinernen Sarg. Wer so in einen solchen steinernen Sarg, sogar mit Löwen darunter bestattet wird, muss eine besondere Persönlichkeit sein, nämlich Bischof Bernhard von Hildesheim. Es gibt im Übrigen zur Geschichte Hannovers auch noch etwas sehr Schönes. Es gibt eine Hannover Chronik, die ist auch zum Stadtjubiläum entstanden, 1991. Auch hier hat ein gewisser Hauptmann ja die frühe Neuzeit geschrieben, aber der nun schon lange verstorbene Stadtgeschichtsforscher Plath, lange Zeit Leiter des Historischen Museums, fasst hier so schön zusammen, dass ich es Ihnen verlesen werde. Um 1150. Die Marktsiedlung Hannover wird zweimal in der schriftlichen Überlieferung genannt, einmal als Vicus Hannovere in den wahrscheinlich 1150 niedergeschriebenen Miracula Bernwardi und zum anderen als Hanna Vruinborga in dem Reisebericht des isländischen Abtes Nikolaus von Tvera, der 1154 von seiner Reise in das Heilige Land in seine Heimat zurückgekehrt und 1159 gestorben ist. In der ersten Quelle wird davon berichtet, dass ein Mädchen aus Hannover am Grabe Bernwards von einem Augenleiden geheilt worden ist. In der zweiten Quelle wird Hannover als Station auf dem Reiseweg zwischen Stade und Hildesheim genannt. Ja, meine Damen und Herren, und nun fragen wir uns, warum feiern wir dieses Jahr 775 Jahre Stadtjubiläum, wenn wir hier relativ eindeutig Mitte des 12. Jahrhunderts erste Belege über Hannover haben. Böse Zungen sagen, weil Hannoveraner bescheiden sind und weil wir eben erst 1241 wirklich sagen können, wir sind eine Stadt mit Marktrecht, Zoll und alle solchen Scherzen. Der andere Grund, auf den hat immer unser früherer Stadtarchivdirektor Klaus Mlüneck hingewiesen, ist derjenige, dass im Jahre 1941 man eine 700-Jahr-Feier gemacht hat. Punkt. So. Und dann kurz hinterher, also 1950, irgendetwas Großes anderes zu feiern, ist in Hannover unterblieben. So sagt das Klaus Mlüneck immer, und da ich ihn sehr schätze und er ein ausgewogen argumentierender hannoverscher Historiker ist, wird es so stimmen. Nichtsdestoweniger, Hannover ist älter, meine Damen und Herren. Erst einmal ist für uns interessant die Lage jener Siedlung. Es kommt hier von Süden her die Leine herangeflossen und es kommt von Westen her die Ibe herangeflossen. Die Ibe ist ein Bach, der aus oberhalb von Wenigsen am Deister entspringt und den rückligen Weg erreicht. Diese beiden Bäche kommen hier in der Maschniederung der Leine zusammen. Wir haben hier einige etwas erhöhte Punkte, auf denen später die Kahnberger Neustadt angelegt wird, auf dem auch die Burg Lauenrode liegt. Und wir haben erhöhte Punkte, die Sie heute noch beispielsweise um die Marktkirche herum erkennen können, obwohl die Stadt Hannover mindestens 3 Meter auf ihrem eigenen Schutt gewachsen ist, an dem Mittelalter. Dennoch können Sie den Marktkirchenhügel relativ gut erkennen. Hier lässt sich also bei geringem Leinewasserstand, das können Sie heutzutage immer noch mal öfter am Niedersächsischen Landtag sehen, hier lässt sich bei geringem Leinewasserstand doch dieses Tal hier durchwarten. Man kann auch Saumtiere umladen und man kann hier auf die andere Seite, auf das wiederum erhöhte Ufer, kommen. Übrigens, die heutige Situation ist etwas gefälscht. Als im späteren Jahrhundert, im 17. Jahrhundert, hier die Kahlenberger Neustadt entstand, hat man die Leine, die von Süden her floss, auf der Rückseite des später gebauten Maschsees am Schnellen Graben, Hannoveraner wissen das, umgeleitet in das Ibebett bei Linden hinein, um diesen Bereich einigermaßen hochwasserfrei zu kriegen. Trotzdem finde ich, bei trockener Situation deutet sich immer noch an, am Niedersächsischen Landtag, wie flach mal diese mehreren Stromgewässer gewesen sein müssen im Mittelalter, um hier einigermaßen durchzukommen. Übrigens bei Hochwasser, kleine Hochwasser, stand dann da alles auch unter Wasser. Ob das hohe Ufer für Hannover namensgebend ist, ist umstritten. Einige sagen auch, dass Hagenovere, der eingehegte Platz mit Sonderrechten, dass das der Name sein könne, weil es nämlich auch Belege gibt, dass das hohe Ufer überhaupt erst so hoch geworden ist im Laufe des Mittelalters. Hohenovere als hohes Ufer ist aber immer gut, und was es nun genau ist, können wir nicht genau wissen. Es klingt allemal anständig. Daneben finden Sie einen echten Hauptmeier. Einige von Ihnen aus dieser Runde haben noch Vorlesungen von mir mitbekommen als Folien. Hier an solchen Geräten, hier bestimmt warm. Ich hatte eine wunderbare Foliensammlung. Mehrere Oktavolpchen, viele selbstgemalte Kunstwerke, die nur nichts mehr wert sind. Aber immerhin konnte ich ja noch mal eins kennen. Hier habe ich das noch mal, diese amphibische Lage in diesem Bereich versucht hervorzuheben. Und ich habe auch versucht hervorzuheben, mögliche Siedlungskerne. Also, ob das Dorf Tigislege, was erwähnt wird, um die Äginienkirche herum lag, wir wissen es nicht ganz genau. Aber es könnte sein, dass es eine Burgsiedlung gab, nämlich hier, um den Flussübergang zu sichern, eine ganz einfache Turmhügelburg, später eine Burg der Grafen von Roden. Das ist belegt mit einer kleinen Burgsiedlung. Dass es eine sogenannte Lehnhofsiedlung im Norden gab, ist auch belegt. In diesem Bereich des heutigen Ballhofes hat Heinrich der Löwe zum Beispiel schon einen Hoftag abgehalten. Und dass es über den Bohlendamm verbunden eine Siedlung gab zur Marktkirche hin, und um die Marktkirche ist relativ sicher. Man kann bei der Marktkirche annehmen, dass sie um 1125 bereits vorhanden ist. Also, in diesem Zusammenhang sind bei Grabungen innerhalb der Marktkirche ältere steinerne Kirchenfundamente gefunden worden, die auf die erste Hälfte des 12. Jahrhunderts deuten. So, wir wissen also, Hannover geht auf die erste Hälfte des 12. Jahrhunderts zurück. Man könnte jetzt sich noch einen Scherz erlauben und könnte sagen, diese Vita Bernardi, die ist hier aufgeschrieben worden, weil der gute Bernward heilig gesprochen werden sollte. Und das ist natürlich eine Hildesheimer Aufzeichnung. Nicht? Sie merken jetzt, wie ich anfange zu lächeln. Nicht? Und da muss man natürlich etwas, wenn es um Hannover geht, immer so darstellen, dass Hildesheim viel größer und viel wertvoller ist. Nicht? Und dass das Mädchen eben am Grab des Bernwards wiedersehen wurde. Nicht? Und so ist Bernward und ist Hildesheim sozusagen die Wurzel der Stadt Hannover. Wenn ich so etwas in Hildesheim erzähle, freuen die sich immer, weil die in der festen Auffassung davon sind. Nein, Spaß beiseite, aber hier hinten zurückkehrend, diese Wundergeschichte ist übrigens auch erst in jener Zeit aufgezeichnet worden, sodass das Wunder real nicht geschehen ist, denn Bischof Bernward ist um 950 geboren und ist 1022, das weiß man sicher, gestorben. Also, 1163 nun hielt Heinrich der Löwe hier in Hannover einen Hoftag ab. Heinrich der Löwe war immerhin einer, der sozusagen über den welfischen Erbgang in den Norden gekommen ist. Die Welfen stammen eigentlich aus der Gegend von Ravensburg, und Heinrich der Löwe beerbt sozusagen alle früheren kleineren und größeren regionalen Herrscher in Norddeutschland, die in der nachfränkischen in Kulturname seit Karl dem Großen hier Herrschaft ausgeübt haben, zum Beispiel auch die mächtigen Billunger. Und wenn Heinrich der Löwe hier schon einen Hoftag abhält, er ist zugleich Herzog von Bayern, er geht auf den Kreuzzug beispielsweise, er ist erst im guten Verhältnis mit seinem Vetter Barbarossa, nachher streiten sie sich und Heinrich wird auch entmachtet und so weiter. Heinrich hat wirklich etwas ganz Außergewöhnliches, und er ist ein ganz bedeutender Herrscher in Deutschland, in der vielleicht neben Friedrich Barbarossa oder wahrscheinlich neben Barbarossa der einzig wirklich herausragende. Wenn der 1163 in Hannover einen Hoftag abhält, kann das nicht irgendwie Kudorf sein. So. Und wenn Hannover in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts eine Kirche hat, die steinerne Elemente in der Basis hat, dann ist das eine Kaufmannskirche mit großer Wahrscheinlichkeit für einen Handelsplatz. Also, wir dürfen ruhigen Herzens annehmen, dass in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts Hannover noch nicht in den Grenzen der Altstadt von heute zwischen Aeginentor und Steintor, aber immerhin an diesem Leineübergang ein bedeutender Ort war. Sonst wäre Vicus Honovere auch nicht erwähnt worden in der Heiligen Vita von Bernward. Man muss bei dem Wort Honovere was im Kopf gehabt haben und denken, ach so, von da ist sogar ein Mädchen hingekommen. Ne? So muss man sich das vorstellen. Im Übrigen, und ich habe hier wirklich die Chronik Hannovers mir nochmal vorgelegt, 1189 wird Hannover als Civitas bezeichnet. Auch bei Civitas ist der Anklang an Stadt und an befestigten Ort ausgesprochen groß. 1202 als Oppidum und dann 1215 wird ausdrücklich die Burg Launerode benannt, die ich hier noch schon in der Leineaue gekennzeichnet habe. Und es wird hierbei deutlich, dass die Launeröder Grafen, die Grafen von Roden, Herrschaftsrechte in Hannover haben. Da muss ich, meine Damen und Herren, einen kurzen Einschub machen, bevor ich zu diesen Bildern kommen kann, wie richtete sich die Stadt im hansischen Städtenetz des Mittelalters ein. Ich muss nämlich noch einmal zurückgehend mich fragen, warum sind die Grafen von Roden so entscheidend? Wichtig ist Folgendes: Heinrich der Löwe, der, ich spitze einmal zu, sich königsgleich in Norddeutschland gab, ist 1180 entmachtet worden. Er hatte viele treue Gefolgsleute, viele Grafen jener Zeit, Graf von Hallermut zum Beispiel und Springer herum, auch die Grafen von Schaumburg, obwohl er deren Lübeck zerstört hatte, oder auch die Grafen von Roden. Das waren sozusagen die Herrscher auf der zweiten Ebene für die regionale Herrschaftsausübung. Als dieses Machtvakuum entstand nach der Entmachtung Heinrichs des Löwen, denn der Kölner Erzbischof, der hier eigentlich hätte tätig sein müssen, hat das von Köln aus gar nicht organisieren können. Und die Askanier, eine andere sächsische Herrscherfamilie, hat zwar kräftig gekämpft, aber hat sich auch nicht durchsetzen können. In dieses Machtvakuum sind diese Grafen hineingedrungen. Deshalb habe ich Ihnen auch das Bild mit Stadthagen gezeigt. Die sind selbst in Stadthagen Stadtentwickler. Hallereisspringen, in Springe an der Haller sind sie es auch, die Grafen von Hallermund und so weiter und so weiter. Sie sind selbst Stadtentwickler und wollen städtische Herrschaft ausüben zur Erweiterung des Herrschaftsbereiches. Erinnert sich an das Bild von Stadthagen. Und deshalb ist für sie der Schutz und der Ausbau einer Siedlung so besonders groß. Und jetzt stellt sich die zweite Frage: Wieso kommen die Welfen dann hierher? Es findet 1235 eine Versöhnung zwischen Welfen und Staufern wieder statt. Die Welfen behalten oder haben behalten ihr Allod, ihr eigentliches persönliches Eigentum. Dazu gehörte dummerweise herzlich wenig in unserer Gegend hier. Sie mussten die Herrschaft neu aufbauen in unserem Raum. Und sie bedienten sich daher verschiedener Städten. Sie versuchten also, die offenbar schon bedeutende Siedlung Hannover, immerhin schon Civitas Oppidum genannt, in ihre Hand zu bekommen. Und sie versuchten von einer Niederungsburg, die dem Hildesheimer Bischof direkt vor die Nase gelegt wurde, der Burg Kahlenberg bei Nordstämmen, Schulenburg, von dort aus Herrschaft über das hiesige Gebiet wieder zu erreichen. Das waren sozusagen zwei Knotenpunkte zur Ausdehnung der Herrschaft hier, wo sie so gut wie keinen allodialen Besitz hatte. Und in diesem Zusammenhang ist eben Hannover für die Welfen von so großer Bedeutung und deshalb auch dieser Vertrag. 1241 wird deutlich, mächtiger als jene kleinen Grafen sind die Welfen. Sie haben einen größeren Herrschaftsbereich im Herzogtum Braunschweig und Lüneburg. Sie verfügen über viele Städte, aus denen sie mehr und mehr Einkünfte ziehen können. Diese Welfen unterwerfen übrigens in der Zeit bis zum 15. Jahrhundert auch alle Nachbargrafen, auch die von Hallermund beispielsweise, auch die von Roden. Die gibt es da nicht mehr. Nur die Schaumburger sind geblieben. Da hat es nicht geklappt, meine Damen und Herren. So, bevor ich jetzt auf das bürgerliche Hannover komme mit dieser Zwischengeschichte, Wie richtete sich die Stadt Hannover im hansischen Städtenetz des Mittelalters ein, müssen wir uns noch einmal die einzigartige Verkehrslage dieser Siedlung vor Augen führen. Das südlich gelegene Hildesheim ist weitaus älter. Bischofssitz in Elze, dann schnell verlagert nach Hildesheim 815 vorhanden. Der Bischofssitz in Minden ist auch älter. Minden sehen Sie hier unten in der Ecke. Ich sehe gerade bei den Lichtverhältnissen, ich kann es nicht erkennen. Hier ist Minden, da ist Hildesheim. Minden ist auch älter, auch Beginn 9. Jahrhundert, auch weil Bischofssitz. Hannover liegt genau an der Grenze zwischen diesen beiden Diözesen. Hannover selbst gehört zur Diözese Minden, hat aber sozusagen in der Nord-Süd-Verkehrsrichtung Hildesheim vor der Haustür. Hannover liegt in Ost-West-Verbindung ideal, weil nördlich der Mittelgebirgsschwelle, das zeigt diese lange Linie hier oben an, der sogenannte alte Hehlweg verläuft, der zurückzuführen ist vermutlich über die Bronzezeit rückwärts bis in die Steinzeit, so behaupten jedenfalls viele Ortsforscher. Nördlich der Mittelgebirgsschwelle konnte man sehr gut trocken von links nach rechts, von rechts nach links, von west nach ost und so weiter kommen. Dann liegt Hannover am Ausgang des Leinetals. Der Leinegraben ist heute, Sie können das bei Göttingen sehr gut sehen, weiterhin ein Bündel des Verkehrs, ICE-Strecke, Autobahn und so weiter. Ein Grabenbruch. Hannover liegt in dieser äußerst günstigen Nord-Süd- und Ost-West-Verbindung, aber die ältere historische Verbindung führte nicht etwa über Hildesheim nach Hannover, sondern sie führte entweder über Goslar direkt nach Braunschweig oder über Hildesheim nach Braunschweig. Und Braunschweig war bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts die größere Stadt als Hannover. Und Braunschweig hatte wiederum seine besondere Verbindung zur Salzstadt Lüneburg über das fruchtbare Becken um Uelzen herum und hier hinauf nach Lübeck. Braunschweig ist also für die Hanse und für die Welfen von weitaus größerer Bedeutung als Hannover. Das zeigt diese Verkehrsverbindung noch einmal. Und man kann davon ausgehen, dass Braunschweig bis zu 4-mal größer war von der Einwohnerzahl, zum Beispiel zur Zeit der Reformation. 3 bis 4-mal größer als Hannover. Insofern ist Braunschweig die Hauptstadt der Hanse hier im Binnenland und Hannover erscheint nur ganz dünn belegt. Hannover erscheint aber gut belegt in den Handels- und Verkehrsverbindungen nach Bremen. Für Bremen ist Hannover von besonderer Bedeutung. In dieser Stadt Hannover wächst, wie ganz charakteristisch in vielen Städten nach der Mitte des 13. Jahrhunderts, eine vordemokratische Gruppe heran, die eine Form von Mitbestimmung in der Stadt ermöglicht, die nicht Autokratie ist, zum Beispiel eines fürstlichen Vogts. Denn in den Urkunden nach der Zeit 1241 wird immer wieder deutlich, es gibt einen Rat, es gibt Gilden in der Stadt, also Handwerkerverbände, die auch mit im Rat sind und es gibt eine Meinheit, eine größere Versammlung von städtischen Bürgern, die in zentralen Angelegenheiten mit entscheidet. Deshalb wird sehr früh schon im 13. Jahrhundert ein erster Hallenbau errichtet, den die Lichtverhältnisse werden immer ungünstiger. Schade, schade, schade. Aber Sie kennen vielleicht die Frontansicht des alten Rathauses. Das ist ein Bild aus dem Jahr um 1850. Ein steinerner Bau, der dann in den Bauphasen des 13., 14., 15. Jahrhunderts weiterentwickelt wird. Als Zentrum städtischer Mitbestimmung und als Zentrum einer Trennung der Stadt von einer welfischen Oberhoheit, nicht so, dass Hannover eine freie Reichsstadt geworden wäre. Nicht so, dass es sich wenigstens wie eine freie Reichsstadt hätte verhalten können, was Braunschweig gemacht hat. Die haben sich herzlich wenig um die Welfen gekümmert bis 1671, aber immer unter einer welfischen Vogtei, aber doch weitgehend autonom. In Hannover selbst sind Bürgerkämpfe und Bürgeroppositionen rar. Es gibt es nur 2-mal andeutungsweise. In Braunschweig war es ganz oft der Fall, dass verschiedene Bürgergruppen sich befehdet haben und immer wieder neu zu Vermögen kommende Bürger oder auch in den verschiedenen Stadtteilen von Braunschweigs vertreten versucht haben, die Herrschaft umzustürzen. Hannover war hier etwas ruhiger und gleichmäßiger.
Und so zeigt dann auch dieses zweite Bild von 1850 unten die Köbelinger Straße in diesem Miteinander. Sie können hoffentlich erkennen die Gerichtslaube, die steht hier direkt hinter mir. Übrigens, wenn Sie mal eine Stadtführung bei Regen machen in Hannover, stellen Sie sich da drunter zur wunderbaren Akustik. Daneben kann das Hochzeitsgewimmel stattfinden. Sie können immer wunderbar den Leuten irgendetwas erklären und was ich hier nur so übertragen mache, macht dort einfach nur die Kuppel über Ihnen. Ein wunderbarer Platz, wie man eigentlich Gericht im Freien hegt, wie man so sagt, und die richtige Akustik hervorruft. Markt und Handel hängen zusammen. Vor allen Dingen die Verbindungen nach Bremen spielen eine große Rolle. So, jetzt verlassen uns die Lichtverhältnisse ja völlig. Jetzt muss ich improvisieren. Meine Damen und Herren, ich zeige Ihnen das große Privileg von 1371. Da hat es eine Auseinandersetzung zwischen den verschiedenen Herrschern hier in Norddeutschland gegeben. Die Hannoveraner haben das ganz clever genutzt und haben sich von einem derjenigen, der in den Auseinandersetzungen drin war, mal schnell alle städtischen Rechte ganz grundsätzlich bestätigen lassen. Ne? Haben die Welfenhäte ja dann auch wieder anerkannt. In diesem großen Privileg von 1371, das ist hier das Original, was Sie hier sehen können, da sind dann endlich alle entscheidenden städtischen Rechte zusammengefasst. Ich muss Ihnen das jetzt vom Bildschirm ablesen, weil Sie selbst die Schrift nicht mehr erkennen können. Da wird nämlich das, was dieses Bild rechts zeigt, noch einmal deutlich. Die Hannoveraner dürfen jetzt auch die Burg Lauenrode unten abreißen. So, und da kann man sehen, jetzt wird auch der letzte Rest von herrschaftlichen Einfluss hier beseitigt. Nicht wahr? Bitte schön, freie Bürger. Wir erlauben und überlassen den Bürgern von Hannover das Schloss Lauenrode dergestalt, dass sie das Schloss und den Platz, auf dem es steht, ewig als ihr eigen beibehalten sollen. Und sie dürfen das genannte Schloss oder einen Teil davon niederbrechen oder nach ihrem Willen verändern lassen. Im Geschichtsfries ist da natürlich so ein Riesensteinbruch angedeutet. Steine waren da schon. Es wurden nämlich alle mal etliche davon für die hannoversche Stadtbefestigung verwendet. Es steht übrigens auch noch etwas anderes darin, das werden wir gar nicht so gerne lesen. Auch soll der Jude, der dort noch wohnt, sofort aus Hannover verschwinden. Und Juden sollen künftig dort nie wieder wohnen dürfen. Das ist die Zeit nach den großen Judenpogromen 1348-49. Als die Pest sich in Deutschland, in Mitteleuropa verbreitet hatte, übrigens eine große Agrarkrise auch eingesetzt hatte und sozusagen dieses Sündenbock-Syndrom sich überall breit gemacht hatte. Ferner gestehen wir den vorgenannten Bürgern Hannovers zu, die bei Hannover gelegene Holzung der Eilenriede zu vergrößern, neue Pflanzungen anzulegen und einzuhegen und ihnen diese mit der Eilenriede zu eigen zu belassen. Unsere Eilenriede, 1371, der älteste komplett erhaltene Stadtwald in Mitteleuropa. Auf dem Gebiet der Stadt, es gibt ältere Stadtwälder, aber sie sind auf dem Gebiet der Stadt. Und die Hannoveraner brauchen das zur Mast und Hude für ihr eigenes Vieh und sie brauchen es für Bau und Brennholz und im Übrigen ist es ihr Schutz nach Osten um die Stadtmauer herum. Das Gebiet ist nämlich feucht. Die Wietze, die dort entspringt, ist eigentlich ein Altarm der Leine aus der Zeit vor der letzten Eiszeit. Nein, jetzt verplaudere ich mich, ich schaue richtig zu Ort. Ich soll ja irgendwann so nach anderthalb Stunden, also so um 10:30 ist das ja zum Ende kommen, meine Damen und Herren. Das große Privileg von 1371 sichert der Stadt die Freiheit und Autonomie zu, die von dem Fürsten nur mit der hohen Gerichtsbarkeit sozusagen überlagert wird, alle anderen Sachen regeln die Hannoveraner selbst. Und sie sind Landstand innerhalb der welfischen Herrschaft. Das heißt, sie sind die wichtigste Stadt dieser Gegend hier, wenn es um die Finanzierung der Landesherrschaft geht. Und sie verhandeln da sozusagen mit Augen, auf Augenhöhe mit den Welfen um die Finanzierung der welfischen Herrschaft, wie sie durch die Landstände organisiert wird. Springe ich zur Bedeutung der Reformationszeit. Diejenigen von Ihnen, die den Bodlersaal kennen, werden sich immer wieder an dieses Bild von Ferdinand Hodler erinnern. Einmütigkeit, Bürgerreformation in Hannover 1533. Unser Stadtdirektor damals, Tramm, König Tramm, war begeistert, als der Kaiser 1913, bevor er übrigens zum Jubiläum nach Loccum fuhr, Kloster Loccum fuhr, hier zur Einweihung des Rathauses ankam, hat sich abgewandt. Das ist doch was, da hört man den Tell sozusagen. Wir wollen sein ein einig Volk von Brüdern, in keiner Not uns trennen und Gefahr. Wir wollen frei sein, wie die Väter waren. Nicht so möchte man das doch hier vor Augen haben. Es war auch beinahe so. Der Hodler hat eidgenössische Elemente aufgegriffen. Und wir müssen wissen, die alten mittelalterlichen Städte waren Schwureinungen. Das Stadtrecht, was hier galt, das Recht des Rates wurde im Allgemeinen jährlich allemal um die Wahlen herum nochmal von der Bürgerschaft beschworen. Solche Schwureinungen verbinden die Städte generell. Und wenn hier also in den Jahren zwischen 1531 und 33 mehr und mehr das Luthertum sich breit macht und eine bestimmte Schicht expandierender Händler und Kaufleute, die zu neuem Vermögen kommen zu jener Zeit, denn zu Beginn des 16. Jahrhunderts wuchs die europäische Wirtschaft wieder stark, die greifen den lutherischen Gedanken auf. Und Hannover ist in der städtischen Reformation ein Beispiel dafür, dass es eine Bürgerreformation ist. Dass nämlich Teile des Bürgertums so weit gehen und sagen, wir wollen das Evangelium lauter und rein und in deutscher Sprache gepredigt wissen und wir wollen auch möglichst unsere Geistlichen selbst einsetzen. Und wir wollen von der Papstkirche loskommen, die so etwas Unsinniges macht wie den Ablass und so weiter und so weiter. Und wir nutzen dieses, um die Herrschaft in der Stadt auszutauschen. Das alte Patriziat in Hannover wird vertrieben. Wohin geht's? Nach Hildesheim. Es hat ein paar Jahrzehnte später gewisse Aussöhnungen gegeben. Aber immerhin, Hannover ist ein Beispiel für Bürgerreformation und für eine Stärkung der bürgerlichen Mitbestimmung innerhalb der Stadt selbst. Und deshalb kann dieses Lutherdenkmal von 1900, das natürlich, hier stehe ich kann nicht anders sein soll, passt sozusagen zu dem Hodlerbild und zu einer gewissen Form von Demokratisierung innerhalb dieses städtischen Gemeinwesens jener Zeit. Meine Damen und Herren, ich komme zu der Frage, profitierte denn Hannover nun von der europäischen Expansion in der frühen Neuzeit oder litt die Stadt darunter? Das 16. Jahrhundert ist eine Zeit des schnellen Wirtschaftswachstums. Europa greift in die Welt hinaus und die Welt wirkt auf Europa zurück. Sie wissen, weshalb ich Ihnen die Karten von Fermat Modell gezeigt habe. Und nun beginnt das heitere Raten, was da oben vielleicht dargestellt sein sollte. Ich stelle Ihnen einmal dar zwischen 1500 und 1700, wie in den Niederlanden die städtische Bevölkerung wuchs. Von Städten, die kaum mehr als 10.000 Einwohner hatten oder weniger, auf Städte, die 300.000 überschritten. Die Niederlande vor unserer Haustür sind die Profiteure des neuen europäischen Weltsystems. Die Gesamtstädte wachsen von einer Zahl von etwa 180.000 Einwohnern auf eine Zahl von über 500.000 Einwohnern. Das nur zum Hintergrund. Nun zum näheren Grund, eine Karte, bei der hier an der Seite die Weser fließt. Da ist Amsterdam. Sie stellt die Hollandgängerei in der frühen Neuzeit des 16. Jahrhunderts bis zur Schwelle zum 20. Jahrhundert dar, die eben mehrere 10.000 Menschen aus dem Westen Niedersachsen saisonal in die Niederlande wanderten, um dort Einfachtätigkeiten auszuüben. Die Schimpfworte der Deutschen in der holländischen Sprache stammen von diesen Jungs und Mädels aus Westfalen oder aus Niedersachsen, die dorthin gekommen sind. Es ist Wanderarbeit, das sind Gastarbeiter, Fremdarbeiter. Die kommen mit Geld zurück und investieren es hier auch. Nur, es bedeutet, dass der gesamte Westen Niedersachsen sozusagen keine schnelle ökonomische Entwicklung macht, weil über Jahrhunderte hinaus die Arbeitskräfte dorthin übergehen. So, ich erzähle das aus folgendem Grunde, weil das Rückwirkungen hat in den gesamten niedersächsischen Raum hinein, nämlich auch in unser Gebiet hinein. Hannover wuchs noch im Laufe des 16. Jahrhunderts, aber stagnierte. Ich sehe gerade, ich habe... Nein? Gut, alles klar. Aber Hannover stagnierte. Nein, ich muss doch... Ich habe einen Fehler gemacht. Bitte, das... Ja...
Es lässt sich nur kaum erkennen, weil der Lichtverhältnis hier ist 1500, hier ist 1800. Die Städte, die hier abgebildet sind, sind die Nachbarstädte, wie Lüneburg, wie Braunschweig und wie Hildesheim und Goslar. Die stagnieren in dieser Zeit. Eine Stadt ragt ganz schnell heraus, das ist Hamburg, als Emporium des Welthandels. Und eine Stadt im Binnenland wächst auch, das ist Hannover. Dieses Bild nur schnell zu zurück, was ich durch den Fehler, tut mir leid, an der falschen Stelle eingeordnet habe. Sie sehen aber gleich, was schon, haben schon gesehen, was kommt. Wieso wächst Hannover? Ich habe schon gesagt, Hannover hat erstmal im 16. Jahrhundert Anteil über die Leine, obwohl nur zeitweilig schiffbar, mit Bremen ein Handelstor zu haben. Und dann wächst Hannover weiter in einer Entscheidung der Welfen aus dem Jahr 1635-36. Da haben die Welfen mal wieder ihre Herrschaft untereinander geteilt und Herzog Georg zu Braunschweig-Lüneburg, dieser Kriegsherr des 30-jährigen Krieges, der übrigens in Hildesheim saß zu dem Zeitpunkt, sagte, ich gehe nach Hannover. Ich nehme Hannover als Residenzstadt. Residenz war modern geworden inzwischen. Ne? Madrid, Philipp II. Und sowas. Ne? Man wohnte inzwischen in Residenzen und Herrschaft war nicht mehr ein ambulantes Gewerbe, dass man von Burg zu Burg zog, sondern man hatte seine Residenz. So, und er sagte, ich nehme Hannover, da gibt es das ehemalige Franziskanerkloster hier an der Leine, das ist sowieso arbeitslos, das wird mein Schloss. Und ich umgebe die Stadt Hannover mit einer modernen Bastionärsbefestigung und ich lege gleich jenseits der Leine noch eine neue Stadt an, hier laden wir ein paar kleine Siedlungen. Ich gründe die Kahlenberger Neustadt auf der anderen Seite. Und die Kahlenberger Neustadt privilegiere ich sehr stark und das ist dann die eigentliche Residenzstadt, während Hannover, die Altstadt, mehr die Handels- und Gewerbestadt ist. Seine Söhne, mehrere an der Zahl, die dann hier herrschen, sind diejenigen, die Haringe-Rusen anlegen und ausbauen, sodass Herrenhausen kurz vor der englischen Sukzession, vor dem Eintritt derselben im Jahre 1714, wirklich ein Barockgarten von europäischer Qualität und Ausmaß ist, mit sehr, sehr vielen Vorbildern aus den Niederlanden und auch aus Italien. Weil Hannover Residenzstadt wurde, konnte Hannover weiter expandieren. Man kann es auch etwas leichter und salopper aussagen. Entweder wuchsen Städte in der frühen Neuzeit, weil sie Emporien des Welthandels waren, wie Hamburg, oder weil sie Zentren eines neuen Fürstentums, eines neuen Königreichs womöglich wurden. Es gibt den, sozusagen den Weg des internationalen Systems und den Weg der absolutistischen Herrschaft. Absolutismus war hier allerdings mäßig. Hannover wollte eigentlich die Welfen nicht in den Mauern haben. Es gibt einen Residenzvertrag von 1636, der steht drin. Er hier, Georg von Kahlenberg, der dicke Herr da oben, bestätigt die Reste. Und da steht immer am Ende so ein kleiner Halbsatz drin. Da heißt es sinngemäß, sofern es mir nicht anders möglich war. Und dieser Residenzvertrag, der hat die Hannoveraner schon ganz schön geknebelt. Denn in den folgenden Jahren wurden immer mehr Rechte in der Stadt Hannover zurückgedrängt. Sogar eine relativ demokratische Stadtverfassung aufgelöst. Zielgerichtet im Jahr 1700 zum Jahrhundertwechsel, aber auch bedingt, weil die finanziellen Verhältnisse sehr, sehr marode waren. Kommen wir zur nächsten Frage für die Stadt Hannover. Besaß die Personalunion mit England eine Bedeutung? Ich zeige mal die gute Sophie, wie wir Hannoveraner sagen, war jung, die ist ja nicht immer alt gewesen, wie wir auch, ne? War ja wirklich ein charmantes Mädchen, die Tochter des Winterkönigs, die ja über zig Umwege die englische Thronanwartschaft mit sich brachte. Und eine wichtige Rolle da unten spielt auch jeder uns sehr freundlich anlächelnde Herr Leibniz, ne? Das ist der Bild wie hier, der hier in der Stadt Hannover eben seit der Zeit Johann Friedrichs wirkte und hier in Hannover auch gestorben ist. Denn er hat ganz wesentlich mit der Geschichte der Welfen, was oftmals vergessen wird, wenn man immer nur an die Rechenmaschine oder an die Infinitesimalrechnung denkt oder so, der mit seiner Geschichte der Welfen deutlich gemacht hat, die Welfen sind ein ganz, ganz altes Herrscherhaus, vielleicht das älteste in Europa. Sie können sogar mit den Ästen aus Italien mit in Verbindung gebracht werden. Das sind nicht irgendwelche hergelaufenen, sondern alte europäische Herrscher, das hat ganz stark die hiesigen Herrscher gestützt. Dadurch konnte 1692 unser Ernst August, das ist nicht unser Bahnhofsvorsteher, sondern der alte Ernst August von damals, das Stern Kurfürst werden konnte. Und seine Ehefrau, die übrigens zeitweilig Bischofin von Osnabrück war, ist ja auch ganz wunderbar. Nein, die Geschichte darf ich jetzt nicht erzählen mit der Alternation in Osnabrück und warum es in der Kahlenberger Neustadt ein Osnabrücker Haus gibt. So, zurück zu Sophie. Ich muss auf die Uhr gucken, ich bin sowieso schon viel. Wann gehen Sie eigentlich Mittagessen? Heute halb zwei? Nein, keine Sorge. Es tritt wirklich ein, diese Erbanwartschaft, und zwar kurz nach dem Tod von Sophie. Und unser guter Leibniz, damals schon sehr krank, ärgert sich doch sehr, dass Georg Ludwig, der hiesige Kurfürst, ihn nicht mitnimmt nach London. Hat er doch immer gehofft, irgendwo mal richtig dauerhaft in einer Metropole zu arbeiten. Am liebsten in Wien oder so. Naja, nun in London wird es auch nichts. Die rechte Karte zeige ich Ihnen, weil es eine Sache gibt, die positiv ist für die Personalunion, nämlich dass Hannover, Bremen und Verden dieses Gebiet alsbald gewinnt. Das ist wohl, dieser Zugewinn ist wohl eine der wirklich positiven Auseinandersetzungen mit der Personalunion. Das war nämlich nach dem 30-jährigen Krieg schwedisch. Im Übrigen, aufgrund von besonderen Erbverträgen, war auch eines deutlich, dass der von Hannover verwaltete Raum, nämlich Kahlenberg, Nord und Kahlenberg Süd mit dem Fürstentum Kopenhagen, 1705 durch das große Fürstentum Lüneburg noch erweitert wurde und später auch durch Sachsen-Lauenburg. So, dass es also innerhalb der welfischen Bereiche nur noch den Bereich um Braunschweig gab mit dem Weserdistrikt. Deshalb sind die Braunschweiger immer so ein bisschen anders, weil die vielleicht darunter ein wenig leiden, aber wir haben Fachleute unter uns, die sowas viel genauer wissen als ich. Im Übrigen mein Wunsch: Die Tabelle in der zweiten Bundesliga möge bis zum letzten Spieltag so erhalten bleiben. Eintracht Braunschweig steigt auf und Hannover 96 auch. So. Ja, so viel dazu. Und wenn dann beide vielleicht, wenn sie nochmal aufeinandertreffen, schon aufgestiegen sind und das eine friedliche Feier werden würde, das wäre ja der Gipfel. Das ist wirklich ein Vorteil. Hannover, das Kurfürstentum, hat vielleicht aber auch eher Nachteile gehabt durch die Verbindung mit England. Im Siebenjährigen Krieg zum Beispiel Besetzung, darunter hat Hannover eine ganze Weile gelitten, sozusagen von Frankreich aus gesehen, Hannover als Pfand zu nehmen bei Auseinandersetzung mit England. Das geschieht dann auch nochmal zur napoleonischen Zeit. Im Übrigen kann man von Folgendem ausgehen. Die Tabelle oben werden Sie wahrscheinlich gar nicht lesen können, aber ich sage es ganz kurz. London hat Mitte des 18. Jahrhunderts 676.000 Einwohner, Hannover 17.000. Ja, sind die Verhältnisse klargestellt? Ne? Hier unten sehen Sie Plantagenwirtschaft. Sie sehen es so schlecht, dass ich dazu kaum etwas sage. England betreibt weltweit Plantagenwirtschaft. England rules the waves. Hier weitere Expansion, zum Beispiel Ankunft in Australien. Dann sehr früh die Entwicklung einer Dampfmaschine im Zusammenhang der internen englischen Arbeitsteilungen, wie beispielsweise wird es notwendig, dass man Wolle maschinell spinnt und maschinell weht. Da ist sozusagen die schnelle ökonomische Entwicklung der Welt bei uns nicht. Wir sind ein Stück abgehängt, meine Damen und Herren, und bleiben es auch in der Personalunionzeit. Immerhin, es wird 1764 die Zeller Landwirtschaftsgesellschaft gegründet und Georg der Dritte versteht sich selbst als Farmer George beispielsweise. Also da sind Ansätze vorhanden. Wie schaffte denn Hannover dennoch die Vorbereitung auf eine Industrialisierung? Hannover schaffte es erstens als doch relativ große Stadt. Deshalb hier ein Blick nochmal auf die Kahlenberger Neustadt. Hannover schaffte es aber vor allen Dingen, weil es jenseits der Ihme ein Dorf gab namens Linden. Und dieses Dorf Linden hatte schon lange eine starke adelige Gutsherrschaft. Das waren die von Alten. Das war auch zeitweilig in anderer Hand, aber die von Alten haben hier immer schon darauf geachtet, dass sie nicht nur adelige Herren über Bauern waren, sondern dass sie beispielsweise den Kalk des Lindnerbergs gebrannt haben, dass sie Weberhäuser angelegt haben. Die Weberhäuser in Linden gehören auch diese Zeit. Es lag hier der herrschaftliche Küchengarten und vieles andere mehr. Branntweinbrennerei, Bierbrauerei und so weiter. Das heißt, in diesem Dorf, das sehr stark von dem adligen Hof beherrscht war, wo da oben auch der herrschaftliche Küchengarten liegt, also der belgische Küchengarten, ist ganz viel an Ansatz, frühgewerblichem Ansatz vorhanden. Und da kann innerhalb einer Industrialisierungsphase sozusagen aus einem kleinen Kern zu etwas Großem explodieren. Das Zweite, was ganz wichtig ist, und das können Sie nun leider auch nicht erkennen, ist so ein wunderschönes Aquarell, Blick vom Stemmerberg auf den Deister. Da sehen Sie nämlich ganz viele schmale Besitzparzellen der Bauern. Und Sie sehen hier vorne eine Wald mit Schafen da drin. Die alten agrarischen Verhältnisse werden relativ früh im kurhannoverschen Staat und dann ab 1850er Königreich Hannover aufgelöst. Die Gemeinheiten, in denen man die Schafweidebetrieb, die Rude- und Weidebetrieb, wurden zwischen den Dörfern geteilt und innerhalb der Dörfer aufgeteilt. Und die vielen schmalen Besitzparzellen, die das Bild eigentlich zeigen soll, das ist ein Aquarell aus dem Historischen Museum, werden zusammengelegt. Besitzparzellen, die vielleicht so breit waren wie diese Bereiche hier zwischen den beiden roten Tischen. Obwohl wir hier Anerbenrecht haben. Sie wurden zusammengelegt. Auf diese Weise konnten durch die Gemeinheitsteilung und durch die Verkoppelung konnten deutlich höhere Erträge erwirtschaftet werden und gerade im Calenberger Land auf sehr guten Böden. Hinzu kam im weiteren Sinne die eigentliche Bauernbefreiung. In der Stadt Hannover selbst gab es mit Christian Ulrich Gruben, der übrigens länger Bürgermeister gewesen ist als Herbert Schmalstich, das müssen wir jetzt erschaffen, gab es ein Stück auf neue Autonomie. Der hat sich um den englischen König so gut wie nicht gekümmert. Der hat sogar gegen seine eigenen Bürger eine kleine Neustadt neu gegründet, in der breiten Straße. Man kann es heutzutage nicht mehr sehen, die Bubenvorstadt. Aber wenn Sie die breite Straße sich anschauen, der Straßengrundrisse sind dort von dem Georgsplatz immer noch zu erkennen. Also auch Hannover selbst gab sich selbstbewusster unter einem neuen Bürgermeister. Und daraus entstanden in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts auch bürgerliche Lesegesellschaften, naturhistorische Gesellschaft und vieles andere mehr. Aufgeklärtes Gedankengut machte sich in Hannover breit. Also Agrarreformen, das Gewerbedorf Linden und neue Autonomie der Stadt Hannover mit neuer Form von Aufklärung. So, und Hannover wuchs dann in Windeseile von dieser kleinen Altstadt oder Calenberger Neustadt in die Grenzen von der kommunalen Gebietsreform von 1974. Innerhalb von 150 Jahren dieses Städtewachstum zwischen 1824 und 1974. Die Karte darüber hatte ich Ihnen eben schon erläutert. Die Einwohnerzahlen werden hier oben nochmal deutlich. Ich habe auch Linden nochmal daneben geschrieben. 1935 bereits 450.000 Einwohner. Linden und Hannover vereinigen sich im Jahr 1920, hat Linden inzwischen auch Stadt bereits 80.000 Einwohner. Und dann sehen Sie das berühmte Bild der Hannoverschen Maschinenaktienfabrik, dort oben, also die eigentliche Egestorffsche Maschinenfabrik. Johann Egestorff hatte angefangen, die Kalkbrennerei am Lindener Berg zu pachten und er nutzte dazu Deisterkohle. Deisterkohle seit dem 16. Jahrhundert wird sie als Schmiedekohle benutzt, seit dem 17. Jahrhundert immer großflächiger um Wennigsen und den Basinghausen herum ausgebaut. Und wenn man erst einmal begonnen hat, diese Kohle zu verfeuern, dann kann man sie auch sehr schnell dazu nehmen, dass man damit Dampfmaschinen befeuert, die man aus England kopiert. Und diese Dampfmaschinen kann man sogar noch auf Räder stellen und die auf Metallschienen stellen. Und dann ist eine Eisenbahn. So erzähle ich das meinen Großkindern. Ne? Vielleicht hier einige weitere Großeltern gibt, darf man das immer mal so sagen. Und der jüngere Egestorff, der Georg Egestorff, ist derjenige, der genau das macht. Und in Linden wird auch an die Tucharbeit angeknüpft, Lindner Samt, Weberei und so weiter und so weiter. Linden wird die Industrie Boomtown. Und wie stehen die Welfen dazu? Ab 1837 ist das vorbei mit der Personalunion, weil in England weibliche Thronfolge möglich ist, bei uns nicht. Und nun kommt unser hannoverscher Bahnhofsvorsteher. Mit diesem welfischen Genitiv, ne? Dem Landesvater sein treues Volk. Nein, also dem Landesvater natürlich von seinem treuen Volk gewidmet. Da steht er nur vor dem Bahnhof und die Leute, die nach Hannover kommen, sehen als erstes einen Pferdeinder, wenn sie aus dem Bahnhof heraustreten. Dann will ein Busch wunderbar karikieren, ein Reisender morgens am hannoverschen Bahnhof mit dem Reinigungspersonal. Schauen Sie sich diese Geschichte von Wilhelm Busch mal an. So, das ist ein erzkonservativer Kerl. Kann man gar nicht anders sagen. Hannover hat eine relativ, das Königreich Hannover hat eine relativ liberale Verfassung. Ne? Hebt da auf, ne? Göttinger Wissenschaftler protestieren dagegen, profitieren aber nicht davon. Berufsverbot, raus aus dem Land. Göttinger 7 waren mal vor dem hannoverschen Landtag. Und dann ärgert er sich noch dauernd über den Nief, der aus Linden herüberzieht auf sein Schloss hin. Dabei sind die Belüftungsverhältnisse in Hannover für eine Industrialisierung eigentlich ideal, also wir liegen nicht in irgendeinem Talkessel und so weiter. Schweren Herzens hat er sich und auch sein Nachfolger, dann Georg der V. daran gewöhnt, aber Sie kennen ja das Ende 1866. Was dann kommt, ist etwas, was mit der gesamten Region Hannover zu tun hat, dieser weitere Ausbau, diese weitere Industrialisierung. Hannover kann so schnell wachsen, weil wir wunderbare Böden auf dem Löstsee im Südwesten haben, Karl, Berger, Börde. Weil von hier aus eine Getreideversorgung möglich ist, weil von hier aus so in Wettbergen oder am Ronnenberg herum eine Frischgemüseversorgung möglich ist. Im hannoverschen Nordbogen viel karge Böden, Moore, dazwischen Grünlandflächen und so weiter, können Sonderkulturen angebaut werden, wie Kartoffeln, wie Spargel beispielsweise, sind die großen Weidebereiche auch. Klagesmarkt ist eigentlich der alte Viehmarkt gewesen. Sodass also eine weitere agrarische Versorgung möglich ist. In der fruchtbaren Kahlenberger Lößblaube wird die für hohen Zuckergehalt gezüchtete Rübe angebaut. Mit Rübenblatt kann man über Winter Milchkühe ernähren. Das heißt also, dieses Gebiet wird ein Hauptversorgungsgebiet für Milch. Dann die einzigartige Verkehrslage, die nochmal dargestellt, heutzutage mit den Autobahnen in diesem Zusammenhang. Hannovers Industrialisierung findet primär in Linden statt und im Bogen der Norddörfer, Heinoldsfahren bei Bliss und im Süden an der Leineachse in Dören und in Wülfen. Hannover hat nicht allein ein industrielles Zentrum, nicht nur Linden, sondern auch etwas breiter verteilt. Hannover hat diverse Rohstoffe, die benutzt werden können. Zum Beispiel die Kiese aus dem gesamten Leinetal, deshalb dort die Kiesseen, Costa Kiesa und so weiter. Und hat Mergelgruben, aus denen man Zement herstellen kann. Also ich könnte das jetzt eine ganze Weile fortsetzen, hätte ich mehr Zeit und Sie wollten ja irgendwann auch Ihr Mittagessen bekommen. Hannover über und im Übrigen Hildesheim. Aber auch dieses hier ist nicht Weltstadt, ist nicht riesig, ist nicht expansiv, sondern es hat alles noch seinen Maßstab. Das ist nicht Manchester, das ist sozusagen im Kleinen. Das sind auch nicht amerikanische Industriehochburgen. Und es ist aufgeteilt und vermittelt. Das ist etwas, was für die Zukunft, denke ich, von ganz besonderer Bedeutung ist. Ich möchte aber in diesem Zusammenhang eines wenigstens betonen, ohne dass ich in Ruhe darauf eingehe. Ja, Hannover und Niedersachsen sind ein Kernraum des Nationalsozialismus gewesen. Und deshalb zeige ich oben links das Bild nach der Befreiung Bergen-Belsens für diese ausgemergelten, verstorbenen kam es viel zu spät. Darum zeige ich das Bild, wie gleich nach dem Bombenangriff der großen Zerstörung der Altstadt Hannovers im Oktober 1943 ein Aufmarsch vor dem im Wesentlichen heil gebliebenen Neuen Rathaus geschieht. Deshalb zeige ich, und das hat die Studierenden immer so verwundert, deshalb zeige ich den Blick von Ferdinand Porsche auf seinen KdF-Wagen und das fast zärtliche Streicheln Hitlers über die Kühlerhaube dieses KdF-Wagens. Wir wissen alle, wie diese Haube ausging, wie der Benzintank darunter lag und so weiter. Statt des KdF-Wagens bei Fallersleben, Wolfsburg, die Studierenden, die Jungen, haben dann immer gestaunt, wieso, das ist das Symbol des Wirtschaftswachstums der Bundesrepublik Deutschland. Ja, es stammt aber aus der NS-Zeit. Es ist der KdF-Wagen. Und Wolfsburg gibt es nur, weil der KdF-Wagen dort gebaut wurde. Und dann natürlich die komplette Kriegszerstörung Hannovers als eine der am stärksten zerstörten Städte noch Deutschlands überhaupt. Dazu kennen Sie aber das entsprechende Modell im Hannoverschen Neuen Rathaus. Ich gehe nicht auf die Herrschafts- und Verhältnisse, auf die Zwangsarbeiter in der NS-Zeit und ein, will dieses aber immerhin als Erinnerungsstück Ihnen zeigen. Und der Wiederaufbau dann war ganz stark geprägt dadurch, dass es für Hannover einen modernen Plan der Stadtentwicklung gab. Hier also das neue Leibniz-Ufer. Dahin nach uns in etwa am alten Prossack-Gebäude in Burghausenrode. Dieser Plan der Stadtentwicklung geht auf Stadtentwickler zurück, die in der Nazizeit noch gelernt hatten, die die Expansion der Städte und den Neubau der Städte gelernt hatten. Und jetzt, meine Damen und Herren, Sie merken, dass ich freispreche. Ich bin auch gleich zu Ende. Brauche ich einen Hinweis? Ich komme nicht auf den Namen im Augenblick, wie der berühmte hannoversche Stadtplaner heißt. Hillebrecht, danke schön. Danke schön, dass Sie mir geholfen haben. Hillebrecht gehört zu diesen in einer sehr differenzierten Aufbauform. Manche haben auch kritisiert, dass er das 19. Jahrhundert nicht geliebt hat und abgerissen hat. Das Wunder von Hannover war ein Titel des Spiegels Ende der 1950er Jahre für den Ausbau der Stadt Hannover, die Integration des Autos und die Modernität von Hannover. Die weitere Schnellentwicklung von Hannovers hing auch davon ab, dass Hannover eben die Messe 1947 bekam, worüber ich zu Anfang gesprochen habe. Und die weitere Entwicklung Hannovers hing auch davon ab, dass die Ausgebombten wieder zurückkamen in die Stadt und dass das Land Niedersachsen insgesamt über 2 Millionen heimatvertriebene Flüchtlinge und so weiter seit dem Zweiten Weltkrieg aufgenommen hat. Der Erfolg Wolfsburgs übrigens ist ganz wesentlich diesen Arbeitskräften zu verdanken und in Hannovers Industrie gilt es auch, sodass die hannoverschen oftmals kriegswichtigen Industrien binnen kurzer Jahre wieder ausgesprochen europäisch aktiv und erfolgreich waren. Nichtsdestoweniger hat Niedersachsen und auch Hannover ein Stück darunter gelitten, dass das östliche Gebiet Deutschlands entfiel. Nicht nur die dann zu Polen und zu einem kleinen Teil zur Sowjetunion gehörenden Ostgebiete, sondern eben, dass mit der DDR ein eigener sozialistischer Staat entstand, sodass ein Stück industriellen Hinterlandes für Hannover entfiel, aber auch nach 1989 wieder neu dazukam. Und für die Stadtentwicklung Hannovers war von ganz besonderer Bedeutung Landeshauptstadt im demokratischen Staat. Gründung des Landes Niedersachsen, November 1946, aus den Staaten Schaumburg-Lippe, Braunschweig, ehemalige preußische Provinz Hannover und Oldenburg. Und dass Hannover eine solche Entwicklung weiternahm, haben wir nicht nur der Messe zu verdanken, sondern, wie ich glaube, auch der Expo 2000 von uns oft weiterhin unterschätzt. Hannover ist zum Teil auch wegen dieser Expo 2000 bekannt und Hannover hätte um die Expo sogar die Chance gehabt, das Zentrum der weltweiten Nachhaltigkeitsentwicklung zu werden. Ich sage einmal, nur 18,2 Millionen Besucher, aber ein Themenpark mit Global Dialogue, Global Partnership, erstmals weltweite Projekte, 767 Vorhaben in 125 Ländern, alle unter dem Gesichtspunkt von Sustainable Development, von nachhaltiger Entwicklung. Das haben wir auch nicht so ganz richtig auf die Reihe gekriegt, meine Damen und Herren. Nun erwarten Sie endlich den Schluss. Ja. In Siegen gibt es eine schöne Skulptur von Christiane Püttmann, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Die Gegenwart ist ein Du. Einige wenige Sekunden, dann ist unser Gehirn schon wieder beim nächsten Gedanken. Womit hatte diese Vorlesung eigentlich begonnen? Ja, weiß ich noch, was ich vor einer Stunde Ihnen erzählt habe? Wer zurückblickt, hat Lebenserfahrung. Und aus Lebenserfahrung lässt sich lernen. Es gibt so schöne oder grausige Spielfilme, da hat jemand plötzlich das Gedächtnis verloren und muss sich mühsam die Umwelt und so wieder erarbeiten. Behalten Sie dies im Kopf, meine Damen und Herren. Und schon Leibniz wusste, Erfassung und Erklärung der aktuellen Situation müssen wir mit historischen Methoden machen. Wir müssen Vergangenheit erforschen, Gegenwart erklären, Zukunft vorstellbar machen. Und wir müssen auch Konzepte gemäß historischer Vorüberlegung für die Zukunft schaffen. Hat er alles sinngemäß beschrieben. Für mich heißt das, wir als Historikerinnen und Historiker müssen eigentlich Spielmaterialien für die Zukunft herstellen. Für eine bessere Zukunft gibt es nie eine Wendemöglichkeit. In Hannover kann man das auch mit Schwitters noch etwas anders darstellen, meine Damen und Herren. Sie kennen die Bronzetafel auf dem Weg zur Knochenauer Straße. Da steht es, unser Dadaist. Hannover re von nah. Dann ergibt sich also als Übersetzung des Wortes Hannover von hinten rückwärts von nah. Und das stimmt insofern, als dann die Übersetzung des Wortes Hannover von vorn lauten würde, vorwärts nach weit. Das heißt also, Hannover strebt vorwärts und zwar ins Unermessliche, Kurt Schwitters. Was folgere ich daraus? Wir sollten Mut haben zu historischer Wahrscheinlichkeitsforschung, zur Entwicklung von Szenarien. Das bietet er uns damit wirklich spielerisch an. Und er macht auch deutlich, kehrt einmal um, kehrt nochmal wieder um die Gedanken, schüttelt sie in zwei Richtungen und dann macht euch Gedanken um die Zukunft. Und er drückt ja auch so schön aus, Hannover war nie Zentrum der Welt. Ne? Rückwärts von nah. Ne? Und so, Brief von nah. Hannover ist nichts wunderlich Bedeutendes, aber es reicht fürs Vorwärts nach weit. Meine Damen und Herren, deshalb zum Schluss noch einmal diese Karte. Was zeichnet den Nordwesten Deutschlands aus? Keine Megastädte, aber intakte mittlere Strukturen. Wir haben hier kein Shanghai, glücklicherweise. Wir haben eine überkommene ländlich-kleinstädtische und partiell großstädtische Tradition. Aber diese steht im internationalen Kontext. Wir haben in Niedersachsen viele bedeutungsvolle internationale Unternehmen. Und was wir oft vergessen, etliche sind im agrarischen Niedersachsen angesiedelt, im Emsland beispielsweise oder im Landkreis Vechta und Cloppenburg. Die Großunternehmen, die für den internationalen Agrarsektor von so großer Bedeutung sind, für die modernen Maschinenparks und so weiter. Diese relative Mittelmäßigkeit, die ist auch ein Stück zurückgeblieben sein gegenüber den großen Agglomerationen, schafft uns, wie ich finde, die Chance, aus dieser Mischung die besten aller möglichen Heimaten zu schaffen. Und das müssen wir versuchen zu bewahren. Wir müssen diese Form von Mittelmäßigkeit pflegen. Ich sehe mit Sorge beispielsweise, dass unser schöner Naturraum um Hannover in Zukunft zerstört werden soll durch 200 Meter hohe Windräder, die mitten in der Calenberger Lössbörde sozusagen als Hochhäuser anderthalb Mal so hoch wie der Kölner Dom. Das können Sie dann, wenn Sie von Hannover hereinfahren, können Sie etwa beim Abzweig zum Flughafen, werden Sie die am Horizont erkennen. Wenn Sie jetzt nach Hannover einfliegen mit dem Flugzeug, dann sehen Sie eine doch liebliche städtische Landschaft. So etwas steht im regionalen Regionsentwicklungsplan drin, der noch nach der Kommunalwahl jetzt Ende des Monats vom alten Regionsparlament verabschiedet werden soll. Solche Sachen, wo wir wissen, dass wir den Windstrom gar nicht richtig verkaufen können. Ich will mich jetzt nicht ereifern, aber wir müssen solche Formen von Verhältnismäßigkeit hier wahren. Ich greife nur ein Beispiel heraus. Wir haben in Hannover mustergültig, wirklich mustergültig, die Unterbringung von Flüchtlingen jüngst untergebracht. Ich bin befreundet mit dem stellvertretenden Leiter der Hannoverschen Berufsfeuerwehr. Er hat mir deutlich gemacht, Hannover war gemessen am Ballungsraum das Gebiet, das die meisten Flüchtlinge aufgenommen hat in Deutschland. Und das hat reibungslos und wunderbar geklappt. Wir schaffen es. Wir schaffen es. Ich will jetzt nicht Frau Merkel nachmachen. Wir schaffen es, wenn wir mit dieser Form rangehen. Aber wir schaffen es nicht mit Monumentalprojekten, wie beispielsweise über 200 Meter hohe Windräder mitten in die Calenberger Börde hineinzustellen. Übrigens, die Marktkirche hat nur 97 Meter Höhe. Und im Vergleich dazu, es gab bis vor kurzem eine Ausstellung in der Hannoverschen Architektenkammer, wo die zum Teil größenwahnsinnigen Entwürfe für Hannover vorgestellt worden und wo man von Glück sagen kann, sie sind nicht verwirklicht worden. Meine Damen und Herren, wie gut, dass Hannover nicht Nabel der Welt ist. Denn wir haben ja in Hannover eigentlich eine nachholende Modernisierung gehabt. Denken Sie an die Stadt, die viel kleiner war als Braunschweig. Das die Hauptstadt eines Territoriums, die Hauptstadt eines Königreiches. Dann doch die Industrialisierung. Anderweitig war man immer schon weiter. Wir haben ja diese Qualität der Konkurrenzfähigkeit durch Imitation und gelegentlich sind wir damit auf der Überholspur. Denken wir daran, dass die erste Schallplatte hier aus Hannover kommt oder denken wir an die wunderbaren Mikrofone, die wir aus dem Raum Hannover bekommen. Wir leben heute in vielerlei Hinsicht in einer Phase der Entstaatlichung. Also das heißt, Staat muss sich aus Ethnien zurückziehen, weil es finanziell nicht machbar ist. Das heißt also, die Eigenständigkeit von unten steigt wieder. Und da haben wir bei relativ kleinen Orten im Vergleich zum Weltgeschehen ganz gute Möglichkeiten, als Bürgerinnen und Bürger mitzubestimmen. Am 11. September ist Kommunalwahl. Den Studierenden habe ich dann eindrücklich 5 Minuten lang erzählt, warum sie da zur Wahl hingehen müssen. Nee, ihnen braucht es nicht zu sagen, sie werden alle hingehen. Globalisierung und Regionalisierung, die wir heutzutage nebeneinander betrachten, beziehungsweise Dezentralisierung, sind kein Widerspruch. Ich will nur das Stichwort Industrialisierung 4.0, über das in Hannover so sehr diskutiert wird, will ich noch einmal darauf hinweisen. Bei der Hannover Messe haben Foren stattgefunden bei den letzten beiden Wahlen, wo Dezentralisierung gerade im Kontext von Industrialisierung 4.0 eine große Chance sind. Und da haben wir mit unserer Mittelmäßigkeit eine Chance. Ich finde, wir sollten diesen mittelmäßigen Weg weitergehen mit historischen Kreativitätsanalysen vor Ort. Was können wir eigentlich, wer sind wir hier, worauf können wir stolz sein? In unserer Mitmenschlichkeit, in der Schönheit und der Lieblichkeit unserer Landschaft. Also wir sollten nicht so sehr drauf schauen, ach, in Shanghai, wir sind ja viel, viel weiter und so etwas, nicht? Sondern wir sollten erstmal drauf gucken, was haben wir in Hannover schon alles geleistet, was können wir weiter gestalten. Und wenn Frau Merkel in ihrer ersten Regierungserklärung schon auf die neue Bürgergesellschaft, auf die neue Zivilgesellschaft hingewiesen hat, dass die Menschen mitgestalten sollen, was ich sehr, sehr richtig finde, so finde ich, selbstgestaltete kommunale Demokratie für die Menschen und mit den Menschen geht in solchen mittelmäßigen Kontexten, wo man sich in Hannover noch untereinander kennt. Wenn hier irgendein großes Fest ist, ich treffe immer wieder dieselben Leute. Nee, mein Netzwerk kriegt an dieser Stelle. Ich denke, ja, ganz sauber ist genauso. Nee? Also, und die hiesige regionale Zukunft beginnt nicht irgendwo in China, beginnt auch mit der Zentrale der Deutschen Bank. Nicht in Berlin, sie beginnt in unserem Haus, mit unseren Nachbarn, in unserem Ort und am besten, meine Damen und Herren, sofort. Ich muss mit der Stimme oben bleiben, es kommt gleich noch was. Sie merken, dieses ein wenig zurück, aber zukunftsfähig, was ich dargestellt habe, hat, wie ich finde, eine sehr mitmenschliche Dimension. Wer nach Hannover kommt, sagt, hätte ich gar nicht erwartet. Was ist hier alles? Und so differenziert und mit so sympathischen Menschen und so zwar zurückhaltend, aber doch geöffneten Menschen. Ich schaue in lauter Augen, die haben jetzt über 90 Minuten hier zugehört und gucken mich noch immer an. Die gleiche Zuwendung dadurch bekommen, meine Damen und Herren. Also der Vorteil einer Mittelmäßigkeit in höchster Qualität ist nicht, dass ich bestätige, Hannover sei Mittelmaß und das ist gut, sondern ich möchte eher bestätigen, die Besonderheit ist, dass wir vor Ort das Heft selbst in die Hand nehmen können und ganz viel mitgestalten können. Ja, meine Damen und Herren, und wer es nicht glaubt, der kann darauf einen trinken. Und Sie, meine Damen und Herren, der Vorteil einer Mittelmäßigkeit in höchster Qualität, vor Ort das Heft selbst in die Hand nehmen, das können wir und das ist der Vorteil der Hannoverschen Mittelmäßigkeit. Herzlichen Dank, dass ich wie früher in meinen Vorlesungen ziehen werde. Wenn Sie die niedersächsische Landesgeschichte mal im Zusammenhang lesen wollen, außerhalb des Programms, es gibt in jeder guten Buchhandlung eine Geschichte Niedersachsen, die ich mal im niedersächsischen Landtag habe vorstellen dürfen.